Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Hier ist wieder unser reguläres Format mit den wechselnden Themen. Hallo Patrick.
Hallo Jana.
Und tatsächlich ist diese Folge der dritte Geburtstag schon von Unklassisch.
Ja, happy birthday. 3 Jahre, ja, ist eigentlich unglaublich. Aber die Zeit ist vergangen. Schneller als gedacht, wie das eben immer ist.
Ja, es ist wirklich der Wahnsinn und die Liste an Themen wird nicht kürzer.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also gefühlt ist die immer noch genauso lang wie zu Beginn.
Ich glaube, die ist doppelt so lang wie zu Beginn.
Also ich meine, haben wir uns natürlich jetzt auch mit der Einführung des zweiten großen Formates, hat sich da natürlich irgendwie einiges auch reingeschoben. Und dann haben sich da auch irgendwie ein bisschen die Prioritäten verschoben, glaube ich. Also wir haben dann manchmal aus Kapazitätsgründen andere weniger aufwendig zu produzierende, vorzubereitende Folgen einschieben müssen. Aber ich denke, insgesamt hat sich das alles sehr ausgezahlt. Also zumindest.
Ja, wir haben immer noch Spaß.
Genau, zumindest für uns und hoffentlich auch für euch.
Ja.
Genau, und wir machen natürlich weiter. 3 Jahre und
auf jeden Fall.
Weiter geht's.
Und heute haben wir auch ein Thema, das, wo man sich auch fragt, warum hat es 3 Jahre gedauert, bis wir darüber endlich mal reden? Mhm. Es ist mal wieder ein Grammatikthema und tatsächlich auch eins, zu dem uns schon Nachfragen erreicht haben, ob wir nicht mal könnten. Nämlich geht es um ND-Form.
Genau. Gerundium und Gerundiv.
Hm.
Das finde ich irgendwie eine sehr lustige Konvention. Alle diese, also gehört auch zu diesen lustigen Konventionen, dass man sich einfach an etwas nicht besonders Präsentem, nämlich diesem ND in diesem Wort, aufhängt und daran das ganze grammatikalische Phänomen benennt.
Ja.
Aber ja, so ist es.
Genau. Und das heißt jetzt, dass wir, wie ihr das vielleicht schon kennt, wenn ihr die Kasusfolgen gehört habt, die wir letztes Jahr gemacht haben, also das wird dann so aussehen, wir gehen jetzt durch das Thema einmal durch, was wir dazu bemerkenswert finden und erklären das dann auch so, wie wir das für richtig halten. Das ist nicht zwangsläufig so, wie man es in der Schule lernt, aber ja. Und es wird auch wieder einen Begleitpost geben, in dem ihr das nochmal nachlesen könnt, wenn ihr wollt.
Ja, und wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet, rezensiert oder weiterempfehlt.
Okay, also ND-Formen, in der Tat ein etwas merkwürdiger Begriff, aber ja. Erstmal allgemein, was ist das überhaupt? Und vielleicht als eine Vorbemerkung, die gelten als schwierig. Warum? Weil das Deutsche hat sie nicht.
Genau, das haben wir schon öfter festgestellt, dass natürlich besonders die Dinge schwierig sind, zu denen man keine direkte Linie ziehen kann.
Ja.
In der Zielsprache.
Und zu den ND-Formen gehört, du hast es auch schon gesagt, einmal das Gerundium und einmal das Gerundivum. Teilweise sind sie ähnlich einsetzbar, teilweise auch nicht. Da kommen wir auch noch zu.
Mhm.
Und man könnte jetzt auch eine sehr lange Fußnote dazu machen, was in der Sprachgeschichte möglicherweise zuerst da war und was nicht. Das ist aber jetzt nicht so unser Fokus hier. Wieso? Also, das kennt ihr auch schon von uns, dass wir eher auf synchrone Sprachwissenschaft uns konzentrieren. Also, wie funktioniert die Sprache zu diesem Zeitpunkt im klassischen Latein? Und nicht so sehr, woher kommt es jetzt aus dem Indoeuropäischen oder nicht? Also, da könnte man jetzt viel zu sagen, aber
Ich glaube, das Einzige, was man festhalten kann, ist, dass die beiden, also Gerundium und Gerundiv, auf jeden Fall sprachgeschichtlich verwandt sind. Das ist klar.
Ja. Und eins war zuerst da.
Genau.
Okay.
Aber was ist jetzt die Henne und was ist das Ei? Das ist für uns nicht von großem Interesse heute. Genau.
Und was wir auch noch mitnehmen, weil es irgendwie so ein bisschen in diesem Kontext auch immer rumschwirrt, ist das Supin.
Mhm.
Das ist jetzt keine ND-Form in dem Sinne. Es hat auch nicht die Buchstaben ND in den Formen drin. Deswegen. Aber irgendwie hängen die sonst auch einfach. Sonst passen sie auch nur auswendig.
Genau, die passen irgendwo anders rein und dann werden sie halt mit dem gruppiert, mit dem sie am ehesten austauschbar sind.
Übrigens wurden die auch schon in der Spätantike zusammengruppiert. Dazu komme ich später nochmal.
Genau.
Wer diesen Podcast schon länger hört, wird davon nicht überrascht sein. Genau. Und Supina wollten wir auch deswegen mit reinnehmen, weil die auch teilweise wirklich zu kurz kommen. Also da gibt es jetzt nicht super viel zu sagen, aber zum Beispiel, ich hatte die in der Schule gar nicht. Mhm. Ich habe erst in der Uni gelernt, dass es das gibt.
Ja, ging mir genauso. Ja. Ich habe das dann irgendwann in der Nachmatura-Vorbereitung auf Studiumphase in irgendeinem Text irgendwie gefunden und dann Ewigkeiten herumgerätselt, wie, was das heißen könnte, bis ich dann irgendwo die Antwort gefunden habe.
So, dann jetzt nochmal kurz so, wie stehen wir eigentlich zu ND-Formen? Also unsere ganz kurze Antwort aus der Vorbesprechung war, wir mögen ND-Formen, ND-Formen sind toll.
Ja, genau, ich glaube, das war eine sehr unmittelbare und from the heart Reaktion. Mhm. Ich glaube, wenn man ND-Formen irgendwann gemeistert hat, soweit verstanden hat, dass man sie einigermaßen problemlos anwenden kann, dann sind sie einfach wahnsinnig praktisch. Man kann extrem viel damit machen und extrem viele Sachen einsparen.
Ja, man kann sehr viele Probleme vermeiden, indem man einfach eine ND-Form verwendet. Und das meinen wir genauso, weil die sind nicht so schwer. Also ich habe das auch in der Schule gelernt, als jetzt kommt was richtig Schwieriges. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich so gerade auch am Anfang vom Studium, weil mir ja auch die Lektürepraxis mangels Latinum fehlte, ne, habe ich in der ersten Folge vor 3 Jahren alles erzählt. Aber jetzt zurückblickend weiß ich gar nicht mehr, warum ich das mal schwierig fand, weil es ist nicht schwer.
Ja, ND-Form. Genau, also ich meine, das werden wir euch ja auch noch versuchen zu demonstrieren und auch ein paar Leitfäden wirst du da referieren. Aber ich glaube, es zahlt sich auch grundsätzlich. Also es geht nicht nur darum, dass sie einfach leicht zu meistern sind, sondern ich glaube, man sollte das auch nicht kleinreden, dass ich finde, die ND-Formen haben ein großes Potenzial im Sinne von, wenn man die mal verstanden hat, dann hat man gefühlt einen sehr großen Teil von Latein verstanden. Also ich weiß noch, das ist ein großes Erfolgserlebnis und dem sollte man sich nicht versperren, habe ich das Gefühl. Genau.
Ja, aber es hilft halt nicht, wenn man immer sagt, oh, das ist ein super schwieriges Thema und jetzt wird es super kompliziert und man auch nicht wirklich darüber redet, was das eigentlich für Formen sind, sondern so ein bisschen sich da, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das gelernt habe, aber es war irgendwie nicht sehr schlüssig.
Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber können wir dann vielleicht ja bei den Punkten dazu nochmal genauer drauf eingehen. Aber ja, ich glaube, der Punkt, dass es da wirklich kein deutsches Äquivalent gibt, das ist der Punkt, der einem das Gefühl gibt, dass man da jetzt eine Macht über die Sprache gewonnen hat, wenn man das verstanden hat.
Und wir werden jetzt natürlich vor allem uns anschauen, wie das im Lateinischen funktioniert. Und das ist dann, also was ist das, was bedeutet das und wie bildet man das, also auf Latein. Aber natürlich gibt es auch noch einen Trick 17 für, wenn man es vom Lateinischen ins Deutsche übersetzen muss. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das her habe. Ich habe mir das nicht selber ausgedacht, aber ich habe leider vergessen, von wem ich das mal gehört habe. Mhm. Aber wenn man eine ND-Form übersetzen muss, erstmal egal, was das für eine ist, und man kommt nicht damit klar, dann substantivieren. Mhm. Die ND-Form substantivieren. Also wenn wir Ars Scribendi haben, die Kunst des Schreibens substantivieren. Punkt. Und wenn da noch was dran rumfliegt, zum Beispiel Epistulas, also Briefe, im Genitiv hinten dran hängen. Die Kunst des Schreibens der Briefe. Ist kein schönes Deutsch, aber das ist der Kern der Sache. Mhm. Und dann kann man da immer noch die Kunst des Briefeschreibens draus machen. Und jede ND-Form, gut, nicht Gerundivum mit Esser, aber jede andere ND-Form, kann man damit zur Not irgendwie in den Griff kriegen, beim Lateindeutsch übersetzen. Und deswegen wollte ich das hier einmal dazu sagen. Also erstmal substantivieren und alles, was sonst noch an Substantiven dazugehört, hinten dran hängen im Genitiv. Ist nicht schön, aber hilft. So.
Genau.
Und jetzt schauen wir uns an, wie es auf Latein funktioniert.
Genau.
So, wir lösen jetzt die Henne-oder-Ei-Frage insofern, dass wir mit dem Gerundium anfangen.
Ja, weil es einfacher ist.
Genau. Also das Gerundium. Üblicherweise lernt man das als ein Verbalsubstantiv. So habe ich das jedenfalls gelernt.
Ja, ich auch.
Und wozu ist es eigentlich da? Es funktioniert im Wesentlichen, wie ich das auch schon bei Ars Scribendi gesagt habe, die Kunst des Schreibens. Im Deutschen substantiviert man da den Infinitiv des Schreibens. Das Schreiben ist der Infinitiv des Schreibens. Geht auf Deutsch wunderbar, geht auch auf Griechisch wunderbar, Infinitive zu substantivieren. Und auf Latein geht das nur bedingt, nämlich im Nominativ und teilweise im Akkusativ, kommen wir gleich zu. Aber wenn ich jetzt im Lateinischen von einem Infinitiv ein Genitiv bilden möchte, dann funktioniert es nicht. Also Scribere kann ich nicht so in den Genitiv setzen. Das hat da leider keine Endung für, also braucht man Ersatz. Und da kommt dann das Gerundium ins Spiel.
Genau. Das weiß ich noch, dass das war auf jeden Fall der Einstieg bei mir in den Gerundium-Unterricht. Ja. Also wir haben ja im Lateinischen keinen Artikel. Was machen wir? Wir brauchen eine eigene Form, um den Infinitiv in die anderen Kasus bringen zu können.
Genau, in die obliken Kasus wird das ja dann auch gerne genannt, Kasus obliquus. Dazu eine kurze Fußnote noch, Kasus obliquus, der ganz wörtlich ist das ja der schiefe Kasus, weil obliquus heißt schief. Das sind all die Kasus außer dem Nominativ. Ich meine, das haben wir in der Kasusfolge auch irgendwo schon mal erwähnt.
Ja, ja, definitiv.
Der Nominativ, der wahrscheinlich schon bei den Stoikern der Kasus rectus, also der gerade, der aufrechte Kasus war. Und das Bild ist dann eben, dass die anderen Kasus von dem Nominativ, dem Geraden, weggebeugt, nämlich Deklinare. Deklinare heißt ja wegbeugen. Die anderen Kasus werden also weggebeugt und deswegen sind sie schief. Oblik. So, finde ich irgendwie immer noch ein schönes Bild.
Ja, es ist so ein schräges Bild eigentlich, aber
ja, no pun intended.
Ja, genau. Aber es ist prägt sich ein, auf jeden Fall.
Genau. Und weil es also in dieser Funktion sozusagen den Infinitiv ersetzt, diese Form, das Gerundium, existiert es genau wie der Infinitiv auch nur im Neutrum Singular. Also der Infinitiv, das kennt man vielleicht von errare humanum est. Humanum, daran erkennt man errare, irren ist menschlich. Das Humanum ist auch, das ist eindeutig identifizierbar Neutrum Singular und es bezieht sich ja auf errare. Das heißt, der Infinitiv ist Neutrum Singular. Und das heißt, wenn wir jetzt beim Schreiben bleiben, also Scribere, dann ist der Nominativ ist Scribere. So, das ist einfach der Infinitiv. Und der Genitiv, hatte ich ja schon gesagt, ist Scribendi.
Genau.
Wie zum Beispiel die Kunst des Schreibens. Das ist mit das, wo das Gerundium am meisten auftaucht. Dann gibt es extrem theoretisch einen Dativ. Der wäre Scribendo mit O hinten, weil das nach AO-Deklination geht. Das ist aber wirklich selten. Also Dativ im Gerundium kommt fast nie vor. Ich habe mir ein bisschen rumgegraben, weil zum Beispiel bei der Phrase operam dare, also sich Mühe geben mit irgendwas, da steht gerne ein Dativ, also das hat ein Dativobjekt. Und da kann dann auch mal ein Gerundium im Dativ stehen, zum Beispiel irgendwie bei Plautus, so auscultando operum, operam dare. Also sich Mühe geben, richtig zuzuhören. Aber also wenn schon Plautus das Erste ist, was einem dazu einfällt, dann ist das nicht unbedingt klassisches Latein. Also von daher, ja, es ist eigentlich, existiert quasi nicht.
Also es ist sehr festgelegt auch einfach auf so Floskeln, ne? Also,
ja, genau,
also
genau.
So juristische Termini und so weiter, da gibt es dann.
Ja, in der Jura-Fachsprache ist nochmal was anderes.
Da gibt es, also gerade für Scribendo gibt es doch dieses Scribendo ad esse, also ganz wörtlich beim Schreiben dabei sein. Und solche Sachen. Und bei Tacitus macht das dann auch natürlich sehr gerne. Das
ja, gut.
Wieder Tacitus was anderes natürlich, ist, aber bei dem finden sich tatsächlich sehr viele Gerundia im Dativ, einfach weil er das aus Prinzip macht.
Ja, der Rebell. Ja, gut, über Tacitus müssen wir auch mal reden, genau.
Genau.
So, jetzt kommen wir zum Akkusativ. Und grundsätzlich, und das ist auch irgendwas, was ich tatsächlich erst später gelernt habe, also wenn man so eine Gerundium-Formtabelle hat, dann steht dann immer ad scribendum, also mit der Präposition. Warum ist das so? Das hat den ganz einfachen Grund, dass ja an und für sich, ich habe ja gesagt, der Infinitiv ist ein Neutrum. Und beim Neutrum im Lateinischen gilt immer Nominativ gleich Akkusativ. Die Form ist die gleiche. Das heißt, der Akkusativ vom Infinitiv scribere an und für sich ist scribere. Punkt. So, wenn ich jetzt also ein Akkusativobjekt habe, was der Infinitiv ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich will schreiben. Scribere volo. Dann ist Scribere ein Akkusativ und das ist gar kein Problem. Wenn ich jetzt aber diesen Akkusativ nicht verwende als Objekt, wie bei volo, sondern wegen einer Präposition, zum Beispiel ad. Also wir sind bereit zum Schreiben. Parati sumus ad. Da kann ich jetzt das Scribere nicht einfach so ranhängen. Das macht das Lateinische nicht. Das klingt auch irgendwie komisch. Also würde merkwürdig klingen. Da kommt dann das Gerundium. Das heißt, diese Form Scribendum, also parati sumus ad scribendum, muss das ja heißen. Diese Form Scribendum vom Gerundium kommt tatsächlich nur hinter Präpositionen vor.
Ja,
genau. Deswegen steht da in der Tabelle gerne mal direkt ad scribendum dabei.
Ja.
Falls ihr euch mal gefragt habt, warum damit das ad dabei steht, das ist der Grund. Ohne ad wäre es einfach scribere. Und dann gibt es natürlich noch ein Ablativ für scribendo.
Mhm.
Also wenn man irgendwas durch das Schreiben, haben wir das erreicht, scribendo it adepti sumus oder sowas in der Richtung.
Genau, also grundsätzlich ist das eigentlich keine wirkliche Hexerei im Sinne von, das ist einfach ein Nomen. Hinter diesem Nomen verbirgt sich halt ein Verb und damit kann man mit diesem Verb alles machen, was man mit einem anderen Nomen auch machen kann. Und das ist tatsächlich eben das, was im Deutschen dann der substantivierte Infinitiv erledigt und im Griechischen auch.
Ja, genau. Und dieses Verbale von dem Verbalsubstantiv, das äußert sich dann eben dadurch, dass man dieses Gerundium auch erweitern kann wie ein Verb.
Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, die Kunst des Schönschreibens, also nicht einfach nur schreiben, sondern wir wollen auch schön schreiben, dann müsste ich dieses Schön als Adverb ausdrücken, weil eben Scribere das Verb mit einem Adverb stehen würde. Es wäre dann ars bene scribendi.
Da beginnt es dann sich eben zu unterscheiden vom Deutschen, ne? Weil der substantivierte Infinitiv im Deutschen dann diese verbale Komponente, außer im Bereich der Bedeutung natürlich, eigentlich ablegt und dann eben auch mit Adjektiven versehen wird. Also man würde nicht sagen, dass man kann schon sagen, das schön schreiben, aber man könnte eben auch sagen, das schöne schreiben.
Ja.
Und das wäre eben im Lateinischen tendenziell eher nicht so, beziehungsweise da schlägt die Waage eher Richtung Behandlung als Verb immer noch aus und im Deutschen schlägt sie eher in die Richtung Behandlung als Nomen aus.
Ja, genau. Also dieser verbale Charakter, also es ist schon irgendwie ein Substantiv, aber das Verbale schlägt im Lateinischen noch mehr durch, was ja auch nicht verwunderlich ist beim Lateinischen, dass das Verb sehr, der verbale Charakter sehr dominant ist. Und dann, und das ist der Punkt, der meistens beim Übersetzen und auch beim Bilden die meisten Probleme macht, kann das Gerundium auch noch ein weiteres Objekt haben.
Genau.
Also das hatte ich am Anfang auch schon mit dem Briefeschreiben. Und dieses Objekt, das braucht ja dann auch irgendeine Endung, das muss ja auch einen Kasus haben. Und das richtet sich dann nach der Valenz des Verbes, das ich verwende. Also scribere, das Verb an und für sich steht halt mit Akkusativ. Weil wen oder was schreibe ich? Aliquid scribere steht mit Akkusativ. Das heißt, auch wenn ich jetzt an mein ars scribendi noch die Briefe ranhängen muss, dann passiert das so. Und daraus habe ich dann irgendwann mal, also wie komme ich jetzt zu einer korrekten Form des Gerundiums mit korrekten Objekten? Da habe ich dann so eine Schritt-für-Schritt-Sache mir mal überlegt, als ich noch die Stilkurse und teilweise unterrichtet habe an der Humboldt-Uni und habe das dann immer so unterrichtet. Und das, wie gesagt, ihr findet das auch zum Nachlesen. Also wir gehen jetzt das nochmal von vorne durch. Schritt 1. Die erste Frage, die ich mir sowieso immer stellen muss, ist, wie hängt meine ND-Form am Rest des Satzes? Also hier bei ne, die Kunst des Briefeschreibens hängt das an dem Substantiv Kunst. Und wenn ich irgendwas an ein Substantiv dranhängen möchte, dann, siehe Kasusfolge, nehme ich ein Genitiv. Also brauche ich ein Genitiv. Schritt 2. Zuerst das Gerundium bilden. Immer zuerst beim Gerundium dieses zuerst bilden, also scribere in den Genitiv setzen. Scribendi. As scribendi. Schritt 3. Dann alle weiteren Objekte eben, genau wie ich das vorhin schon gesagt habe, nach der Valenz des Verbes. Also scribere plus Akkusativ. Jetzt haben wir Briefe. Akkusativ Plural davon ist Epistulas. Ars Epistulas Scribendi. Fertig.
Genau.
Wir haben nachher noch ein paar andere Beispiele, dann können wir das nochmal üben. Aber ja. So, und damit kriegt man auch jedes Gerundium in den Griff. Würde ich behaupten. Genau, Randnotiz noch zur Wortstellung. Man würde, also ne, ich habe jetzt gesagt, ars epistulas scribendi, also die Briefe stehen dann vor dem Schreiben, das würde man üblicherweise auch so machen. Also man würde nicht ars scribendi epistulas, das klingt ja ganz fürchterlich. Also
ja, das ist wieder die Tendenz des Lateinischen zur geschlossenen Wortstellung.
Ja, ja. Und halt alles, was zu der Verbform gehört, steht halt vor dem Verb auch. Und ja, also da würde man eigentlich nicht von abweichen, außer man hat einen sehr guten Grund. Mhm. Das heißt, ich würde auch alles, was zu der ND-Form gehört, vor die ND-Form schieben.
Ja, genau.
Ars epistolaris scabendi. So, das also zum Gerundium. Das ist auch schon eigentlich alles.
Ja, genau. Also komplizierter wird es dann erst, wenn es in die Wechselwirkung mit dem Gerundiv geht. Ja. Genau. Aber
da kommen wir natürlich gleich noch zu.
So ist es.
Aber erstmal das Gerundivum. Das Gerundivum ist, wie man das so schön lernt, ein Verbaladjektiv. Mhm. Das, also ich weiß gar nicht, wie oft das in meinem Unterricht in verschiedenen Stufen betont wurde, dass das Gerundium ist ein Verbalsubstantiv, das Gerundivum ist ein Verbaladjektiv. Ja, okay. Und das tritt in allen Formen der AO-Deklination auf. Also das kann auch mal im Dativ stehen. Kommt jetzt auch nicht so mega häufig vor, aber könnte es theoretisch. Und eine Sache, die ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, aber kürzlich auch mal erwähnt habe, ist, dass in der Spätantike und in manchen Grammatiken auch bis heute das Gerundivum als Partizip Futur Passiv klassifiziert wird. Mhm. Also analog zu dem Partizip Futur Aktiv, sowas wie Futurum oder Moriturum oder so. Mhm. Jemand, der im Begriff ist zu sterben, Moriturum, wird dann eben dieses Gerundivum als Partizip Futur Passiv. Also Legendum, etwas, das gelesen werden wird.
Ja, genau.
Und wenn man mich fragt, ist das eine absolut wunderbare, großartige Klassifikation, die einen viel weiterbringt als dieses Verbaladjektiv-Gedöns. Mhm.
Ja, es ist natürlich ein bisschen ein Abweichen von der, unter Anführungszeichen, Logik des Partizips. Ne? Also die, daher kommt wahrscheinlich diese Resistenz gegen dagegen, dass man das allgemein so bezeichnet. Und weil es da eben diese Verwandtschaft gibt zwischen diesem offensichtlichen substantivierten Infinitiv und dieser adjektivischen Form und so weiter.
Aber ich meine, ich finde, das funktioniert 1a als Partizip.
Nein, genau, tut's ja auch. Aber sozusagen vom Formenbestand her passt es halt nicht in das restliche Partizipienschema, das meine ich.
Ja, das Partizip Präsens aktiv ist dann auch sein eigenes Ding mit dem NT.
Ja gut, das stimmt.
Ja, also finde ich jetzt kein stichhaltiges Argument.
Nein, ich glaube nur, dass das der Grund ist, wieso das eine stabile Kategorie ist, das irgendwie als eigenes Ding zu behandeln. Aber von der Bedeutung her bin ich da ganz bei dir. Das ist auf jeden Fall ein hilfreiches Verständnis davon. Ja.
So, und egal, ob man es jetzt als Adjektiv, Verbaladjektiv oder Partizip bezeichnet, ist jetzt erstmal wurscht. So oder so braucht dieses Gerundivum ein Bezugswort. Zu dem es kongruent ist, weil es ist ja eben kein Substantiv, sondern es braucht seine Endung von irgendwas. Logischerweise. Deswegen hat es auch alle Endungen. Und deswegen ergibt sich jetzt auch, wenn wir jetzt unser Briefeschreiben nochmal hernehmen, das kann man jetzt nämlich natürlich auch als Gerundivum ausdrücken. Die Kunst des Briefeschreibens.
Kann man machen, ja.
Und das ist, kann man machen, würde man in dem Fall vielleicht nicht, aber kann man machen. Und das ist ja auch immer die Sache mit dem, okay, ist es jetzt hier ein Gerundium oder Gerundivum oder was muss ich bilden und wie bilde ich es überhaupt? Und jetzt schauen wir uns an, wie meine Schritt-für-Schritt-Anleitung anders funktioniert beim Gerundivum. Mhm. Also wir gehen das jetzt nochmal durch mit der Kunst des Briefeschreibens. Schritt 1 ist jetzt erstmal genau wie beim Gerundium. Wie hängt meine ND-Form im Satz drin? So, es ist jetzt immer noch abhängig von dem Substantiv, also von der Kunst, ars. Also brauche ich ein Genitiv. Und jetzt weicht es ab. Schritt 2 ist jetzt zuerst das Objekt zu bilden. Also erst die Briefe. Weil wenn ich dieses Objekt, diese Briefe nicht habe, dann weiß ich ja gar nicht, welche Endung mein Gerundivum am Ende haben soll. Das heißt, ich muss mit dem Objekt anfangen und setze das in den Kasus, den ich jetzt brauche, um es schön an meine Kunst ranzuhängen. Also setze ich die Briefe in den Genitiv. Mhm. Epistularum. Und jetzt weiß ich auch, Schritt 3, welche Endung mein Gerundivum braucht. Weil es muss jetzt kongruent sein zu Epistularum, also brauche ich Scribendarum. Fertig. Ars Epistularum Scribendarum. Mhm. So, das klingt jetzt nicht schön, aber es ist richtig.
Ja. Genau, die Kunst der geschrieben werdenden Briefe.
Ja.
Quasi. Ja, genau, und das ist eben so ein Beispiel dafür, wie diese Sachen offensichtlich irgendwie austauschbar sind.
Ja, genau, weil das heißt beides die Kunst des Briefeschreibens. Hm. Und Ich glaube, also bei der Bildung, ich fand es früher total schwierig, das irgendwie zu bilden. Aber als mir da mal aufgegangen ist, ja, es stimmt, das Gerundivum kann ich ja gar nicht bilden, ohne mein Objekt schon in den richtigen Kasus gesetzt zu haben, weil sonst habe ich ja keine Endung dafür.
Ja, dann das ist absolut, absolut schlüssig, ja, voll.
Weil es ist, ne, Adjektiv oder Partizip, geschenkt, so oder so, braucht ein Bezugswort. Und wenn ich das Bezugswort nicht zuerst bilde, dann wird das nichts.
Genau, ja. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwie gefragt wird, ist es ein Gerundium oder ein Gerundiv, wenn eine Genitiv-Plural-Endung dranhängt, dann ist die Antwort natürlich immer einfach, denn dann muss es ein Gerundiv sein, logischerweise.
Ja, das habe ich in der Schule auch immer so gemacht, erstmal Ausschlussding, ne? Wenn es nicht auf O, I oder Um endet, dann muss es sowieso ein Gerundivum sein, genau. Und nur wenn es O, I oder Um hat, dann muss man nochmal drüber nachdenken. Aber auch da ist eben die Sache, steht es in Kongruenz mit dem Objekt? Das eigentlich ja dazu gehört, oder nicht.
Ja,
genau. Daran erkennt man das dann. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, mit dem, ja, ist jetzt, also Ars Epistularum Scribendarum ist jetzt nicht so schön, ne? Also das dauert schon so lange, das zu sagen, ne? Also es ist schon richtig, aber die Tendenz, und ich betone Tendenz, wäre bei dieser Entscheidung, diese schweren Genitivendungen, Genitiv-Pluralendungen zu vermeiden, weil die halt so lang dauern auszusprechen, ne? Epistularum, Scribendarum. Ja, das heißt, das würde man wahrscheinlich eher das Gerundium nehmen, also Ars Epistula Scribendi, das sagt sich einfach schöner.
Damit tut sich dieses riesige Kapitel Gerundium und Gerundiv im Wechsel auf. Es nimmt ja auch in jeder Grammatik einen Platz ein und das ist dann irgendwie auch immer ganz wichtig zu wissen und wird auch gerne natürlich dann bei Klausuren auch entsprechend abgefragt. Also ich weiß auch noch, dass ich bei mindestens einer Stilübung auch die Aufgabe hatte, sozusagen eine Konstruktion, wo beides tatsächlich geht, dann eben auch beides zu machen, um schön zu demonstrieren, dass man beides verstanden hat. Genau. Aber das schauen wir uns jetzt genauer an. Was gibt es da für Fälle?
Also grundsätzlich ist es tatsächlich meistens austauschbar. Und dann gibt es halt so stilistische Vorlieben. Aber es gibt so ein paar mehr oder weniger wichtige Fälle, in denen man nur eins von beiden verwenden darf. Und das ist, glaube ich, sogar, also da erinnere ich mich, dass das in meinen Stilkursen ein großes Thema war, weil das natürlich dann auch immer Sachen waren, die in den Klausuren drankamen, damit man immer das Richtige bildet und nicht aus Versehen, wo man kein Gerundium bilden durfte, noch ein Gerundium bildet. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Riesending, das erinnere ich mich noch an meine Ausbildung. Also im Wesentlichen sind es zwei konkrete Anwendungsfälle. Das eine ist nicht so wahnsinnig häufig. Das ist, wenn dieses Objekt, also wenn es kein Objekt gibt, dann geht sowieso nur ein Gerundium. Ne? Weil ohne weiteres Objekt habe ich ja wieder keine Endung für mein Gerundivum, also kann ich es eh nicht verwenden. Wenn es nur die Kunst des Schreibens ist, ist es fertig. Dann geht sowieso nur ein Gerundium.
Ja, klar.
Aber wenn ich jetzt ein Objekt habe, dann ist ja immer die Frage, ja, könnte ich jetzt theoretisch beides, kann ich wirklich immer beides? Und die Antwort ist nein, ich kann nicht immer wirklich beides. Wenn dieses Objekt jetzt, und jetzt kommen wir zu einer Sonderregel, die wir auch beim Kasus schon öfter mal hatten. Das heißt, wenn ihr die Folgen gehört habt, kennt ihr das jetzt vielleicht schon. Wenn dieses Objekt ein Pronomen oder ein Adjektiv im Neutrum ist, dann gibt es wie immer bei diesen Wörtern, Pronomina und Adjektive im Neutrum, eine Sonderregel aus Gründen der Eindeutigkeit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also ich glaube, das bekannte Beispiel oder das, was ich auch mal aus der Grammatik hatte, die Kunst, Wahres und Falsches zu unterscheiden. Also die Kunst, ne, jetzt wieder substantivieren, des Unterscheidens von Wahrem und von Falschem. So. Dann ist das auch wieder die Ars und dann unterscheiden. Bilden wir erstmal die Judicandi im Genitiv, weil wir müssen es ja dranhängen. Und dann kann man da eben das Wahre und das Falsche, vera et falsa, im Akkusativ. Weil was unterscheidet man? Genau, also ars vera et falsa di judicandi mit schönem Gerundium. Das ist auch wunderbar eindeutig, weil dem vera und dem falsa sehe ich an, dass das Neutrum Plural Akkusativ ist.
Ja, genau.
Und jetzt nur mal als Gedankenexperiment, wenn ich das jetzt ins Gerundivum setzen wollen würde, das wird jetzt gleich ganz fürchterlich klingen. Da sieht man dann schon, warum das nicht gemacht wird. Aber ich mache es mal als so Gedankenexperiment. Dann bräuchte ich ja wieder ne Ars. Und dann bräuchte ich jetzt erstmal wahr und falsch im Genitiv. Und dann wäre das verorum et falsorum. Das klingt nicht nur extrem schwerfällig, sondern es könnten jetzt auch also da sagt mir jetzt nicht unbedingt irgendwas, dass das auch ein Neutrum ist, weil Verorum, gut, das ist jetzt vom Inhaltlichen wäre es wahrscheinlich keine Menschen, aber rein theoretisch könnte das jetzt irgendwas sein, ne? Also dem Genitiv Plural sehe ich nicht eindeutig an, dass das ein Neutrum ist, weil die Endung könnte auch maskulin sein.
Ja.
Das heißt, wie so oft haben Pronomina oder hier in dem Fall Adjektive im Neutrum eine Extra-Regel, wo sie unbedingt im Akkusativ stehen bleiben müssen, damit es eindeutig ist. Auch wenn eigentlich sonst man sonst was anderes noch machen könnte, wie bei den ganzen Kasusregeln, wo auch immer. Ah ja, wenn das Objekt ein It ist, dann ist es was extra und so weiter und so fort.
Mhm.
Hatten wir in den Kasusfolgen, wie gesagt, ja. Und abgesehen davon, also ars verorum et falsorum diudicandorum, come on.
Ja, da muss man jetzt irgendwie nicht der größte Ästhet sein, um zu erkennen, dass das jetzt vielleicht nicht die beste Lösung ist.
Naja, also wahrscheinlich ist es auch gar nicht, in dem Fall gar nicht so sehr wegen der Eindeutigkeit, sondern vor allem auch, weil es einfach fürchterlich klingt und es deswegen auch niemand macht. So. Genau, also ars vera et falsa diudicandi mit Gerundio.
Genau.
So, das ist jetzt aber, ich meine, wie oft kommt es vor? Nicht so oft.
Stimmt.
Es gibt aber noch eine Sache, die tatsächlich häufiger vorkommt. Und da weiß ich auch, dass in meinen Stilkursen sehr großer Wert drauf gelegt wurde, dass man das richtig macht. Das heißt nicht, dass das im Lateinischen überhaupt nicht gibt, natürlich. Da kommen wir nachher auch noch zu einem Beispiel. Aber für die Stilklausur. Sobald also ND-Form mit Objekt nach einer Präposition steht. Also jetzt nicht wie bei ars scribendi im Genitiv an dem Substantiv ars dran, sondern meinetwegen wegen eines ad. Weil wir sind bereit zum Briefeschreiben. Parati sumus ad. Dann darf im klassischen Latein in euren Stilklausuren, darf dann nur ein Gerundivum verwendet werden.
Genau.
So, und dann funktioniert meine Schritt-für-Schritt-Anleitung aber genau parallel. Und ich mach das jetzt nochmal durch, weil ich finde, sowas kann man auch mal wiederholen. Also, wir haben gesagt, erster Schritt, Kasus festlegen. Haben wir schon gesagt, parati sumus ad, braucht man Akkusativ, weil ad mit Akkusativ steht. So, Schritt 2, wir erinnern uns dran, wir sind beim Gerundivum. Schritt 2, also erstes Objekt, die Briefe, in den geforderten Kasus setzen. Also die Briefe, Akkusativ Plural, Epistulas. Und jetzt habe ich von meinem Epistulas die Endung für mein Gerundivum, das ich dann in Schritt 3 in KNG dran angleichen kann. Also brauche ich Scribendas. Parati sumus ad epistulas scribendas. Fertig.
Genau. Damit sind dann auch eigentlich die wirklich wichtigsten Fälle, wo nur eine Sache geht, abgedeckt, oder? Also ich meine, bei allen anderen Geschichten gibt es eben, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, stilistische Vorlieben. Aber es gibt auf jeden Fall immer die Möglichkeit, beides zu machen.
Genau, also so stilistisch, du sagst es, also manchmal halt, ne, diese schweren Genitivendungen, wenn man da mehr als eine Genitiv-Pluralendung hat, dann ist es wahrscheinlich schon nicht so angesagt. Also Genitiv-Plural würde man wahrscheinlich eher ein Gerundium nehmen. Und sonst kann man das auch so ein bisschen nach Geschmack entscheiden. Also wir hatten jetzt Genitivbeispiel, wir hatten jetzt ein Akkusativbeispiel, dann nehmen wir jetzt mal noch ein Ablativ, damit wir das nochmal schön auch dabei haben. Also nehmen wir mal den Beispielsatz, wir haben das erreicht durchs Briefeschreiben. Also irgendwie it adepti sumus, wir haben das erreicht durch das Briefeschreiben. So, jetzt wieder Schritt 1, Kasus festlegen, wodurch haben wir das erreicht? Wir brauchen ein Ablativ. So, jetzt machen wir erst das Gerundium. Schritt 2, Gerundium in den Kasus setzen, der gefordert wird. Also scribendo im Ablativ. Schritt 3, Objekt, die Briefe nach der Verbvalenz. So, jetzt haben wir scribere wieder mit Akkusativ. Also die Briefe in den Akkusativ Plural, epistulas. Dann würde sich ergeben, it epistulas scribendo adepti sumus. Also weiß nicht, wie es euch geht, aber epistulas scribendo das finde ich jetzt, also es ist richtig, aber es ist nicht schön. Also irgendwie klingt es nicht sehr rund. Und jetzt machen wir mal als Kontrast nochmal das Gerundivum. Auch hier wieder, ne, Schritt 1 Kasus festlegen ist das gleiche, wir brauchen immer noch ein Ablativ. Schritt 2 beim Gerundivum, erstes Objekt, also die Briefe in den Ablativ, Epistulis. Und jetzt Schritt 3, ND-Form, schön in KNG, Kongruenz daran anpassen an Epistulis, also Scribendis. Und it Epistulis Scribendis adepti sumus. Das klingt doch gleich viel besser. das meine ich mit dem, es ist dann irgendwie auch so ein bisschen Gefühlssache und das merkt man dann schon auch. Also, es klingt einfach besser.
Ja, genau. Ja, manche Sachen sind einfach flüssiger. Ich habe jetzt noch an ein anderes Beispiel gedacht. Der Grammatik, mit der ich in der Uni im Bachelor gelernt habe, war ein Beispiel auch durch den guten Gebrauch von Geld.
Oh Gott.
Pecunia bene utendo. Also da ist dann das Gerundium im Ablativ. Und dann eben Verbvalenz. Ne? Uti hat ja, nimmt ja ein Ablativobjekt quasi. Mm. Entsprechend muss Pecunia dann im Ablativ stehen. Und das könnte man aber natürlich auch dann, und da wird es aber dann jetzt dann komplizierter, denn für die Deponentia gelten dann immer besondere Regeln und insbesondere für die, die mit Ablativ konstruieren. Bei denen ist es dann nämlich im Gerundiv so, als ob die eigentlich einen Akkusativ bei sich hätten. Also da ist es dann pecunia utenda, aber es würde das Gleiche bedeuten.
Also ganz ehrlich, ich habe das auch so gelernt mit dem, ja, wenn es ein Deponens ist, dann muss man so tun, als würde da ein Akkusativ dabei. Aber ganz ehrlich, am Ende kommt da genau das Gleiche bei raus, ob man das, sowas soll denn das.
Ja, mich hat das auch nie wirklich überzeugt. Aber das ist auch so ein, also das wollte ich hier nur mitnehmen, dass das auch immer so ein Bestandteil vom Gerundiv vor allem Unterricht ist, dass für das Gerundiv die Deponentia, die eine Ablativergänzung haben, dass die behandelt werden, als hätten sie ein normales, unter Anführungszeichen, Akkusativobjekt.
Ganz ehrlich, wir machen das jetzt nochmal, was war der Satz, der ganze Satz?
Also die ganze Phrase. Pecunia bene utendo, also der gute Gebrauch des Geldes.
Also durch, ne?
Durch den guten Gebrauch des Geldes,
ja. Genau. Okay, also durch den guten Gebrauch des Geldes haben wir irgendwas Tolles erreicht, whatever. Mhm. So, das heißt Schritt 1 wieder, wir brauchen Ablativ. Das ist der wesentliche Kasus, den wir brauchen, weil durch.
Genau.
So, Schritt 2, Objekt, also das Geld in den Ablativ setzen, pecunia.
Durch Geld.
Schritt 2, ja. Gerundivum in KNG-Konkurrenz hinten dranhängen, utenda, fertig.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich.
Man muss das nicht behandeln, als hätte es ein Akkusativ. Das ist doch nur verwirrend.
Ja, ist es. Das stimmt.
Wenn du mich fragst. Weil jetzt, ich hatte das tatsächlich verdrängt, weil ich habe das nämlich auch so gelernt und ich fand das super verwirrend.
Es ist auch super verwirrend. Ja, das stimmt.
Also ignoriert das wieder, wendet meine Schritt-für-Schritt-Anleitung an, funktioniert immer.
Genau.
Ja, bin ich immer noch ganz happy mit. Das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht so und fand das irgendwie, ja, hat mich noch nicht im Stich gelassen. Ich habe das seitdem also jahrelang so unterrichtet.
Ja, das funktioniert wirklich gut.
Und jetzt haben wir natürlich aber beim Gerundivum noch eine andere Anwendung, und zwar die mit esse. Also, dass man dann einen schönen Satz hat, wo das quasi zum Verb dazugehört, wie auch ein schönes Partizip das macht. Ne? Also Partizip perfekt passiv kann man ja auch wunderbar mit esse verwenden und Partizip futur aktiv auch. Das passt alles. Ne? Also es ist halt ein Partizip, sage ich ja. Und hier lernt man dann, oder ich habe das auf jeden Fall so gelernt, dass das Gerundivum mit esse eine passivische Notwendigkeit ausdrückt. Worüber ich mich neulich in irgendeiner Folge mal aufgeregt habe, meine ich. Weil so passivische Notwendigkeit, ach. Also das ist dann eben was zum Beispiel auch moderne Grammatiken wie die von Christian Turatier, das habe ich da meine ich auch erwähnt, eben aus dem Kontext erklärt. Also etwas, das jetzt gleich gelesen werden wird. Das ist halt was zu lesen ist.
Ja.
Und dann muss es halt gelesen werden. Das ergibt sich aus dem Kontext. Diese passivische Notwendigkeit. Also meinetwegen kann man das so unterrichten, aber das hat, also kommt aus dem Kontext. Genauso wie ja auch das PFA, ne? Also Moriturus est, er ist im Begriff zu sterben, er wird das jetzt gleich tun, das ergibt sich auch nur aus dem Kontext. Ne?
Das stimmt.
Genau, so, das Gerundivum mit esse, das kann jetzt einfach passiv, bei Partizip Futur passiv, kann im unpersönlichen Passiv stehen, also legendum est. Es wird jetzt gelesen werden. Es muss gelesen werden, würde man dann meistens übersetzen. Ne, legendum im Neutrum Singular, weil unpersönliche Ausdrücke immer im Neutrum Singular stehen.
Genau.
Also auch sowas wie Konstat, es steht fest, oder Deket oder so, ne? Das sind auch alles unpersönliche Ausdrücke, denen sieht man jetzt das Neutrum nicht an, aber die stehen auch alle im Singular und, genau. Und wenn das Ganze negiert wird, dann ergibt sich auch wieder aus dem Kontext, aber auch, ne, das kennt ihr auch aus dem Englischen und so weiter, dann ist es ein eher, dann geht es in die Richtung nicht dürfen. Also wenn jetzt etwas gleich nicht gelesen werden wird, dann darf man das halt auch nicht lesen manchmal. Mm. Und im Englischen ist ja auch we must not read, dann ist das müssen verneint und das heißt dann, man darf, wir dürfen es nicht.
Genau.
Also legendum non est heißt, würde heißen, man darf nicht lesen. Mm. Das ist sehr traurig, aber das sind die Zeiten, in denen wir manchmal leben.
Ja.
Und jetzt kann es aber natürlich auch vorkommen, also das war jetzt alles unpersönlich, aber natürlich kann es auch, wie im Lateinischen oft und gerne verwendet, auch persönlich konstruiert werden. Also es kann auch heißen, ich kann auch sagen, man darf jetzt irgendwelche Bücher nicht lesen. Mhm. Briefe aber schon, so zum Beispiel. Und dann funktioniert es aber auch ganz analog zu dem Partizip Perfekt Passiv. Ne? Also ich kann ja auch sagen, die Bücher sind gelesen worden. Mhm. Libri, lecti sunt. Mhm. Legt die PPP in Konkurrenz zu Libri, fertig. Und genauso analog kann ich dann machen, Libri, legendi sunt. Mhm. Und dann heißt es halt, die Bücher müssen gelesen werden, die Bücher sind welche, die jetzt gelesen werden.
Werden.
Genau. Genau, und auch da funktioniert es dann eben wieder so, dass man das Bezugswort hat, mhm, also die Bücher, und daran in KNG Konkurrenz das Gerundivum angleicht. Also Libri, Maskulin, Plural, Nominativ und dann muss das halt Legendi heißen. Mhm. Genau, es geht dann auch attributiv, ne? Also Liber Legendus, ein Buch, das gelesen werden muss, das jetzt gelesen werden wird, ist dann lesenswert.
Ja, das ist
auch. So oft ist ja, das nicht.
Das kommt echt nicht oft vor. Das ist das, also das ist so eins dieser total breit getretenen Beispiele.
Ja, ja.
Liber Legendus, das lesenswerte Buch.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie oft ich das
und wirklich. Homo Laudandus, der Lobenswerte.
Ja, ja, genau, der Lobenswerte oder Amandus, liebenswert und so. Ja, okay, meinetwegen. Hm. Und dann hat diese Konstruktion natürlich noch eine Besonderheit, mit der auch sehr gerne mal, die auch sehr gerne Probleme macht, nämlich könnte es ja jetzt auch noch eine Person geben, die das machen muss. Mhm. Und an und für sich ist die Person, die irgendwas tut, bei einem Passivsatz im Lateinischen, ja, im Ablativ.
Ja.
Also dieses und jenes wurde getan von Caesar, wer dann a Kaisere. Hm. Und bei dem Gerundivum mit esse steht bevorzugt nicht der Ablativ, sondern der Dativ.
Genau.
Das nennt sich dann Dativus Auctoris, wenn man unbedingt möchte.
Ein alter Bekannter, wenn ihr unsere Dativ-Folge gehört habt, da kommt er nämlich auf jeden Fall auch vor.
Naja. Der steht übrigens auch nicht nur bei Gerundivum mit esse. Das hatte ich in meiner Einstufungsklausur, hatte ich nämlich mihi habita. Mm,
genau.
Oder habitus, glaube ich.
Ja.
Sermone mihi habito, glaube ich. Mhm.
Aber da ist es ja auch so, wie bei allen anderen Dativen, die wir in der entsprechenden Folge besprochen haben, auch da kann man es wieder erklären mit einer Beteiligung. Ne? Also das ist genau. Dieses unpersönliche Passiv, diese Handlung, die sich vollzieht. Und in dieser Handlung ist eben jemand beteiligt, zufälligerweise in der Rolle als Urheber.
Genau, weil wie soll man sonst beteiligt sein, ne? Weil wenn jetzt die Bücher, die werden müssen gelesen werden, Libri Legendi sunt und ich bin beteiligt am Lesen müssen der Bücher, dann muss ich sie halt lesen.
Ja, genau.
Dann heißt es Libri mihi legendi sunt, also mihi dann der Dativ von ich, ergo. Und wenn man jetzt ein Verb hat, was ein Dativobjekt hat, zum Beispiel geben, also wenn ich jetzt Bücher habe, die ich dir geben muss, dann würde es wahrscheinlich, dann wird es komplizierter, weil dann müsste ich ja eigentlich, ne, Libri dandi sunt. Mhm. Libri und dann KNG Konkurrenz wieder dandi sunt. Und zwar dir, Tibi, von mir, mihi, Libri, Tibi, mihi, ja, wer denn jetzt wem? Mhm. So, ne? Und wenn das dann aus dem Kontext nicht klar wird, dann kann man schon nochmal, dann kann man schon wieder auf den Ablativ ausreichen. Mhm. Also wenn ich dir jetzt Bücher geben muss, dann sind die Libri, Tibi, Dandi, Ame. So, also Libri, Tibi, Ame, Dandi, Sunt. Das klingt alles ein bisschen kompliziert, aber so funktioniert das. So ist es dann eindeutig.
Genau, das ist auch so eine Sache, wo ich mich noch sehr gut erinnere, wie das abgeprüft worden ist bei mir in der Stilklausur. Wir hatten damals, das weiß ich noch, so einen eine Cicero-Rede als Basistext und dann ist sozusagen aus den Vokabeln der Cicero-Rede ist dann immer so sukzessive sind die Hausaufgaben und die, die Klausuren destilliert worden quasi. Und dann war eben genau diese Situation, also Gerundiv mit esse, Dativus Auctoris, was passiert, wenn das Verb selbst auch noch einen Dativ bei sich haben kann als Objekt. Und dann hatten wir in dem Fall den Satz, wir haben es mit einem Fall zu tun, in dem nicht ich dir gehorchen muss, sondern du mir.
Oh Gott.
Das war der Beispielsatz. Und das Gehorchen,
alles hart.
Das Gehorchen ist eben parere. Ne? Parere hat dann eben ein Dativ, also ich gehorche dir, ist pareo tibi.
Alle Verben, die gehorchen, heißen stehen mit Dativ, tatsächlich sogar obsequi.
Ja, genau. Und dann ist das eben sowas wie sed causam habemus in qua non tibi a me sed mihi a te parendum est. Das war, glaube ich, meine Lösung damals. Ja, genau.
Ja, nice.
Solche Gemeinheiten haben jetzt nicht unbedingt was mit echten existierenden Texten zu tun, sage ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, wie oft ich diese Umgehungskonstruktion gefunden habe, vielleicht 2 oder 3 Mal.
Oh, wenn überhaupt.
Weil es ist tatsächlich da eben so, also das ist jetzt keine, du hast es eh schon angedeutet, das ist keine fixe Regel, das muss nicht passieren, sondern wenn Wortstellung oder Kontext das klar machen, dann kann es auch nicht so sein, logischerweise.
Ja, genau. Also die Faustregel wäre immer, dass ein Objekt vorgehen würde, also das Dativobjekt von dem Verb wäre immer erstmal so die Präferenz, weil dieser Dativus Auctoris, der hat halt auch da gibt es Alternativen zu. Zu einem Dativobjekt gibt es keine Alternative, das muss im Dativ stehen. Ich meine, auch irgendwo habe ich das mal gesehen mit 2 Dativen, aber ich komme nicht mehr drauf, wo. Aber ja, wenn es aus dem Kontext eh klar ist, dann ist es klar.
Genau.
Und dann gibt es noch ein finales Gerundiv, was auch, also ich kann mich nicht dran erinnern, das jemals in einem echten Text gesehen zu haben, aber wir wollen es nicht unerwähnt lassen. Also das wäre dann sowas, was man übersetzen würde mit, ich gebe dir die Bücher zum Lesen. Mhm. Also die Bücher als welche, die gelesen werden müssen. Oder die gelesen werden eben. Mhm. Also ich gebe dir, Tibi, die Bücher Libros. Mhm. Und jetzt wieder, ne, ich habe den wesentlichen Kasus identifiziert, nämlich den Akkusativ, weil ich gebe wen oder was, Libros in den entsprechenden Kasus gesetzt, den ich brauche. Mhm. Und dann mein Gerundivum schön in KNG-Kongruenz hintendran, Legendos.
Genau.
Libros tibi legendos do. Wenn man das denn unbedingt machen möchte.
Genau, also das ist halt, eigentlich ist das Prädikativ, ne? Also ich gebe dir die Bücher als solche, als die gelesen werden.
Ja, das ist Prädikativ, würde man das nennen.
Eigentlich. Aber das ist jetzt kein komplett undifferenziertes Bashing, hoffe ich, aber das ist eine, diese Bezeichnung mit dem finalen Gerundiv, die habe ich aus dem Burkhard Schauer, diese sehr populäre Studiengrammatik.
Populär, ja. Also mussten wir im Studium verwenden.
Genau. Und ich meine, das ist natürlich, da kann man sehr vieles nachschauen und so, aber es gibt halt da drinnen auch einfach manchmal Stellen, wo man sich, und auch manchmal ein bisschen öfter Stellen, wo man sich schon fragt, ob es das jetzt wirklich gebraucht hat.
Ja, da könnten wir eine ganz eigene Folge zu machen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das machen möchte.
Also diese Konstruktion ist für mich, hat mir jetzt den Anlass gegeben, eine meiner Lieblingsstellen nochmal nachzuschlagen.
Wobei, ja, ich habe Angst.
Burkhard Schauer, Paragraph 512. Da geht es eben um dieses sogenannte finale Gerundiv. Und da ist zuerst werden irgendwie 2 große, das ist ein sehr großformatiges Buch, 2 große, breite Seiten werden aufgefüllt mit Textbeispielen, einer ziemlich aufwendig formatierten Tabelle mit allen möglichen Fußnoten und Quellenangaben, bei welchen Verben jetzt so ein finales Gerundiv vorkommt. Und dann kommt tatsächlich danach, also das ist Punkt 1 dieses Paragraphen, und dann kommt Punkt 2 und dort steht ernsthaft folgender Satz: Seltener wird die Konstruktion ad mit dem Gerundium verwendet. Also ich gebe dir die Bücher zum Lesen. Ne? Libros tibido ad legendum. Seltener wird die Konstruktion ad mit dem Gerundium verwendet. Klammer, nicht bei curare. Also bei dem Verb curare, sorgen für, da kommt das nicht vor.
Gibt es keine Belegstellen.
Da gibt es keine Belegstellen, genau. Und dann geht es weiter. Diese Konstruktion, also die mit ad plus Gerundium, findet sich vor allem, wenn das Verb im Passiv steht, das Verb nicht zu den unter Punkt 1 aufgezählten Verben gehört oder der Zweck betont werden soll. Und das ist halt, und das ist der Kicker, weil nicht nur, dass es vorher relativiert mit vor allem, sondern am Schluss steht auch noch, wenn der Zweck betont werden soll. Und das finde ich besonders deswegen lustig, weil sie ja die Bezeichnung finales Gerundiv gewählt haben, also Zweckgerundiv. Wo ich mir dann schon denke, so, daraus kann ich vernünftigerweise nur eine Sache mitnehmen, nämlich, ich kann immer ad plus Gerundium machen.
Ja.
Da spricht eigentlich
für die Stilklausur auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Da, also das ist eigentlich immer eine gültige Variante.
Genau, also man braucht nicht die Libros Tibi Legendos Do, auch wenn das natürlich schön klingt auf Latein. Man kann auch einfach sagen Libros Tibi Do Ad Legendo.
Genau.
Punkt.
Ja.
Da kann eigentlich niemand einen Fehler veranstreichen in der Zielklausur.
Außer es ist bei Curare, weil es steht halt da drinnen, dass es bei Curare dich geht.
Ja.
Aber wie gesagt, aber das muss man jetzt auch nochmal kurz sagen. Also Burkhard Schauers Überarbeitung von Hermann Menges lateinischer Syntax ist ja nichts anderes eigentlich als eine mehr oder weniger, nicht ausschließlich, aber letztendlich dann im Endeffekt doch basierend auf Cäsar und Cicero geschriebene Grammatik,
ja.
Explizit. Also nicht, dass das bei anderen Grammatiken sehr viel anders wäre, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich ist es schon. Genau. Aber natürlich ist es, hier ist es besonders explizit und deswegen ist auch hier natürlich mit nicht bei Curare auch nur gemeint, nicht bei Cäsar und bei Cicero.
Hm. Da haben wir keinen Beleg für, ne? Also das ist ja sowieso auch immer dieses, ja, das darf man nicht machen, das kommt nicht vor. Ja, das ist halt nicht bei Cicero belegt.
Ja.
Das heißt nicht, dass das der Teufel ist, so. Das ist halt zufällig, gibt es das halt gerade nicht bei Cicero. Vielleicht gibt es auch sogar eine Schrift von Cicero, in der das steht und das ist halt verloren, so, ne? Also gerade so selten, wie das vorkommt.
Also das ist ja auch so ein Element dieses Werkes, das mich so immer wieder stört, ist, dass eben da tatsächlich auch Texte von Cicero selber eben tatsächlich ausgesondert werden mit dem berühmten Dreieck. Das Dreieck ist immer das Symbol für unklassisch. Und deswegen interessiert uns das natürlich besonders.
Ja.
Und da gehören auch die Briefe von Cicero rein zum Beispiel. Das finde ich immer sehr lustig.
Ja, ja. Die Briefe sind ja was ganz anderes. Hat zwar Cicero geschrieben, aber das zählt natürlich gar nicht. Ja.
Was ich übrigens auch lustig finde, ist, also finde ich immer wieder witzig, wo es da irgendwie so komische Ausreißer gibt, als es irgendwie um in dem Buch, müssen wir echt mal ausführlicher drüber sprechen, aber an der Stelle, wo es irgendwie um Komparativsätze geht, oder um Komparativausdrücke allgemein, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber da kommt dann irgendwie, geht es um plus und quam und dann zitieren sie doch tatsächlich Lucan 1,1, bella plus quam civilia. Was schon ein ziemlich witziger Bruch ist, weil es ist halt nicht nur Dichtung, sondern auch noch sehr, sehr viel später als ihre beiden hauptsächlichen Referenztexte, aber es ist halt so prominent für die Verwendung dieser plus quam Formel, dass es wahrscheinlich, dachten sie sich, können sie nicht rauslassen oder so.
Ja, also Kriege, die mehr als Bürgerkriege sind,
heißt
es ja. Ne? Genau. Ja.
Genau.
Ja, das ist in der Tat witzig. Ja. Also ich meine, über was belegt ist und was nicht und was Latein ist und was nicht, ne? Weil man muss ja irgendwie dieses Korpus eingrenzen, weil man keine Native Speaker hat, die das jetzt so einfach so beurteilen können, ob das richtig ist oder nicht, wie man das ja in moderner Grammatik mit modernen Sprachen machen würde. Und dann wird das Korpus halt meistens, also muss es ja künstlich eingeengt werden. Und dann ist das eben in der Regel Cicero-Reden und Schriften, aber nicht die Briefe und ein bisschen Cäsar. Und natürlich verzerrt es das Bild von der Sprache.
Ja, klar.
Ja, ja, ich fürchte auch, da werden wir nicht drum kommen, da nochmal ausführlicher drüber zu reden. Naja, aber nicht heute.
Nein, nicht heute. Das war's auch schon mit Burkhard Schauer für heute. Genau.
So, dann sagen wir jetzt noch mal ein paar kurze Worte zu den Supina. Damit die nicht untergehen, die Armen.
Ja, die sind wirklich sehr unterrepräsentiert, das stimmt.
Aber es kommt auch so selten vor.
Ja, es sind überall unterrepräsentiert, das stimmt.
Ja. Also, was ist das jetzt eigentlich? Ich glaube, die sprachgeschichtliche Erklärung davon sind, dass das Überbleibsel sind von abstrakten Verbalsubstantiven auf Tus.
Ja, genau.
Also sowas wie Lectus und davon halt Überbleibsel. Und die sind eben, ich habe schon gesagt, extrem selten und auch nur in sehr spezifischen, also sehr vereinzelten Kontexten überhaupt einsetzbar.
Ja.
Und wo die hingehören, auch das war in der spätantiken Grammatik Chaos. Sagen wir es mal so. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. So, und heutzutage, zumindest im deutschen Sprachraum, kenne ich das so, dass die durchnummeriert werden. Also es gibt Supinum 1 und Supinum 2. Ich kann mir immer auf Teufel komm raus nicht bemerken, welches ist, aber ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben.
Ich kenn tatsächlich auch die Alternative Supinum auf und Supinum auf U.
Ja, ja. Also Supinum 1 ist das Supinum auf
Genau.
Und wie man an dem vielleicht schon sehen kann, ist das ein Akkusativ, ein alter Richtungsakkusativ. Und der einzige Kontext, in dem dieses Supinum 1 vorkommt, ist nach Verben der Bewegung, um einen Zweck anzugeben. Und wenn man es überhaupt mal sieht, dann am ehesten tatsächlich im Infinitiv Futur Passiv, der auch selten ist. Aber der Infinitiv Futur Passiv, also gehört werden zu werden, Auditum Iri. Da ist ja, ne, also hinten angefangen, Iri ist ja der Infinitiv Präsens Passiv von Ire, also gegangen werden eigentlich.
Ja,
das fragt mich nicht.
Völlig skurrile Konstruktion, wirklich. Aber ja, aber ja, so ist sie.
Gegangen werden und dann umzuhören, Auditum, das ist ein Supin. Also, ne, egal was da jetzt gehört wird, das Auditum verändert sich nicht. Das bleibt, weil es halt ein Supin ist, wird es nicht angeglichen an was auch immer da jetzt gehört wird, wie das ja bei einem Partizip, bei einem Infinitiv perfekt passiv, ne? Auditum esse, das müsste man angleichen an was auch immer da gehört wird, aber über Auditum iri, das ist ein Supin, das bleibt immer Auditum.
Ja, so ist es. Und als Richtungsakkusativ, also eben Richtungsakkusativ, der sich auf etwas richtet, ein Ziel angibt, ne, das ist sozusagen diese, und das ist dann der Grund, warum das zur Angabe eines Zwecks verwendet wird und entspricht dann eben, und das ist tatsächlich dann auch oft austauschbar in der Verwendung, entspricht dann eben einem Ad plus einem Gerundium oder Gerundiv.
Ja.
Also man kann das oft damit ersetzen, sagen wir so.
Ja. Oder mit einem Utsatz.
Oder mit einem Utsatz, genau, genau.
Also es gibt ja tatsächlich für die Angabe eines Zweckes gibt es relativ viele Varianten im Lateinischen.
Extrem viele.
Also wenn ich das unterrichtet habe, Supina, dann habe ich auch immer danach noch einen Exkurs gemacht, zu verschiedene Varianten Finalität auszudrücken im Lateinischen. Und eins ist halt, ne, eins ist halt Supina, aber wer macht das schon freiwillig? Und eins ist halt, ne, ad. Eins ist ein Utsatz, dann gibt es noch Relativsätze und so weiter. Also ein Beispiel, was jetzt nicht dieser Infinitiv Futur Passiv ist, der ja, wie gesagt, auch super selten ist. Also wie oft sieht man das mal in einem richtigen Text? Also kann ich an einer Hand abzählen. Mal in meine Notizen für die Kurse tatsächlich mal was von Ovid aus Amatoria 1,99 Spectatum veniunt. Also sie kommen dahin ins Theater, um zu sehen. Und dann geht's weiter veniunt spectentur ut ipsae und sie kommen, um auch selbst gesehen zu werden. Also sehen und gesehen werden, wortwörtlich steht da so. Spectatum veniunt, sie kommen, um zu sehen.
Genau.
Ja, oder irgendwie die also in meinen Stilübungen war dann immer so, die Gesandten kamen zu Cäsar, um Frieden zu bitten. Also dieses um Frieden zu bitten habe ich irgendwie total im Ohr als eine Sache, die man unbedingt übersetzen können musste.
Ja, stimmt.
Und ne, also sie kamen venerund, um zu bitten, petitum ist das Supin, dann halt den Frieden pacem. Also pacem, petitum, venerund.
Ja, genau. Genau.
Wenn man es denn mit einem Supin machen möchte. Man kann auch ad, man kann auch ein Utsatz. Aber sowas wäre das dann.
Aber in dem Ovid-Zitat sieht man das ja auch ganz gut, ne? Wie dieses Spectatum als der eine finale Ausdruck und das ut spectentur als der andere Ausdruck, dass die halt so wirklich gleichwertig nebeneinander stehen.
Genau, und endet eben immer auf um. Sieht dann aus wie das PPP im Neutrum Singular. Ich habe auch tatsächlich, es fällt mir gerade wieder ein, ich habe auch mal gelernt, dass die Stammform, die man lernt, also wenn man Stammform lernt, ne, das ist gar nicht das PPP, das ist das Supin, was man da lernt. Die Stammform ist korrekterweise, muss das Supin sein. Ja, das ist völlig egal, das sieht genauso aus wie das Partizip im Akkusativ.
Und es sieht auch wirklich immer so aus, also da gibt es keine Ausnahme.
Ja, aber irgendeine Lehrkraft, ich weiß gar nicht mehr wo und wann, hat da Wert drauf gelegt, dass die dritte Stammform das Supin sei.
Ja, okay.
Ja, okay, ja, es ist auch das whatever. Also ja, Spectatum, Petitum, sowas alles, Dictum, Auditum, so, das ist egal. Es ist auch relativ selten. Also das kann man schon mal sehen in einem richtigen Text. Und ich erinnere mich auch, dass ich mindestens am Anfang in der Uni bei Cicero so ein, zwei Mal saß ich da und dachte, was ist denn das für eine, also es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil ich halt dachte, das ist ein PPP.
Ja, ja, exakt, mein Erlebnis, dachte, ja, hatte ich auch.
Passte einfach nicht zusammen. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis ich irgendwo in meinem Hinterkopf abgespeichert hatte, dass es auf oben auch ein Supin sein könnte und ich dann vielleicht, wenn ich nicht weiterkomme, nochmal versuchen sollte zu gucken, ob es auch ein Supin sein könnte.
Ja, ich glaube, bei mir war es noch ein bisschen weniger, ja, investigativ. Also ich habe einfach das gesehen und mir dann irgendwie mit so einem Schulkommentar beholfen und dort war das dann irgendwie aufgelöst, als dass es sich dabei um ein Supin handelt. Also ich kannte das Supin noch gar nicht und dann bin ich irgendwie, aber eben auch so wie du, mir gedacht, so, das muss doch eigentlich Konkurrent sein mit irgendwas. Warum ist es nicht Konkurrent?
Ja, genau, weil ne, Parchem petitum, das sieht halt erstmal so, ne, wenn man nicht weiß, dass es ein Supin ist, dann sieht es halt schräg aus, weil Parchem ist ja feminin, Parks. Und warum steht denn da petitum?
Hm.
Aber das ist eben genau der Punkt, ne? Und Supin 1 kann halt ein Objekt haben.
Hm.
Wie hier Parks. Parchem, petitum, venerunt. Genau.
Genau.
So, das ist also was, was man tatsächlich auch mal selber aktiv bilden kann, wenn man denn unbedingt möchte. Und dann gibt es noch das Supin 2. Das ist das auf U.
Genau, das ist das auf U. Und das war möglicherweise nicht immer auf U, sondern möglicherweise mal auf UI oder so. Zumindest habe ich mir das mal so erklären lassen. In jedem Fall ist, glaube ich, die immer noch gängige Lehrmeinung oder das, was auf jeden Fall gelehrt wird, dass das ein alter finaler Dativ ist.
Ja, das habe ich auch so gelernt, aber ganz ehrlich, ist es völlig egal.
Ja, es ist tatsächlich völlig egal. Und da sind wir dann auch wieder, also finaler Dativ ist ja dann nochmal eine von den anderen Möglichkeiten, mit der man irgendwie Zwecke im Lateinischen angeben kann.
Mhm.
Und dann ist es halt irgendwie besonders schräg, finde ich, dass beide Supina, beide in diese finale Richtung irgendwie gehen. Also mhm. eine mit Akkusativ, das andere mit möglicherweise, wie gesagt, man weiß es nicht genau, einem alten finalen Dativ. Ist auf jeden Fall irgendwie interessant. Das Supinum 2 ist aber, wie gesagt, man muss sich diese ganzen Sachen eigentlich gar nicht merken, weil das Supinum 2 für uns, so wie sich unsere Texte für uns darstellen, weniger eine grammatikalische Kategorie ist als eine Frage des Lexikons. Also im Sinne von, das ist so, so sehr festgelegt auf bestimmte Phrasen, dass es sich fast nicht lohnt, darüber irgendwie grammatisch zu diskutieren.
Ja, das lernt man wirklich eigentlich als Phrasen auswendig und es ist auch nicht so produktiv.
Genau.
Also produktiv im linguistischen Sinne, dass man das einfach weiter aktiv verwenden kann, dass man da irgendwas mitbilden kann, sondern das ist wirklich festgelegt auf ganz wenige Kontexte und auch nur nach ganz bestimmten Adjektiven.
Nämlich die auf Ilis.
Ja.
Also Facilis, Difficilis, Mirabilis. Horribilis. Die vier und damit sind eigentlich dann schon alle Fälle abgedeckt gefühlt. Genau, also ganz berühmt sind natürlich diese Verbindungen mit dictu, ne? Also horribile dictu oder mirabile dictu. Ganz wörtlich dann, oder wenn man es sich eben aus einem Dativ ableitet, wunderbar zu sagen oder eben schrecklich zu sagen. Und genau, mit diesen vier Phrasen, mirabile dictu, horribile dictu und dann vielleicht noch facile und difficile intellectu zu verstehen.
Ja, oder creditu, glaube ich, kann noch mal zu glauben, kann noch mal.
Da muss ich aber auch echt sagen, das habe ich, glaube ich, noch nie in freier Wildbahn gesehen.
Nee, ich auch nicht. Also mirabile dictu ist das, was mir am geläufigsten ist. Das kann auch bei Vergil tatsächlich mal stehen, so wunderbar zu sagen, so, oh. Aber das ist dann auch immer so ein Einschub eigentlich, ne? So.
Ja, ja, ist ein Ausruf, ja, genau.
Ja, man kann jetzt irgendwie sich über dieses Dictu streiten, ob das jetzt ein Dativ mal war oder ein Ablativ oder whatever, ja, es ist völlig egal. Es kommt in diesen Phrasen vor und es heißt dann eben wunderbar zu sagen oder, ja, facile intellectu, leicht zu verstehen, ne?
Genau.
Und das war es dann eigentlich. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, das in Deutsch Latein in der Stilklausur mal selber gebildet zu haben.
Ja, also ich schon, weil wir mussten es halt machen an irgendeinem Punkt. Also das war, glaube ich, dann auch tatsächlich so ein Ding von, drücken Sie diesen Finalsatz auf drei Arten aus.
Ja, ich glaube, in irgendeiner Hausaufgabe hatte ich das vielleicht auch mal. Aber sowas wie mirabile dictu hatte ich noch nie in irgendeinem Übungs- Denkst du, also wozu?
Ja, ich meine, irgendwann habe ich angeberisch, glaube ich, eben so ein Supinum auf irgendwo reingeworfen, weil es halt geht.
Ja, das kann ich nicht ausschließen, dass ich das nicht auch schon mal gemacht habe.
Ja,
einfach, weil es geht.
Aber es ist wirklich ein Fall von, es ist eigentlich kein Thema für Deutsch-Latein, sondern es ist halt ein Thema für Latein-Deutsch, dass man es irgendwie erkennt.
Genau, man muss das erkennen. Also ne, bei dem Supin 2 auf U muss man eben diese Phrasen kennen, in denen das vorkommt. Und bei dem auf bei ne, Spectatum Venue, und da darf man es halt vor allem nicht verwechseln mit einem PPP, weil das manchmal zu Verwirrung führen kann sonst. Aber das war es eigentlich, genau. Und aktiv bilden muss man das eigentlich nie.
Genau. Und dann hatte ich auch noch so eine vage Erinnerung, die habe ich jetzt nochmal nachrecherchiert, dass die sich auch nochmal darin unterscheiden, welche Objekte sie haben können. Und da muss ich jetzt auch sagen, weiß ich jetzt auch wieder nicht, ist das wieder ein Fall von eben sehr beschränkter Evidenz, also wir haben einfach nicht so viele Fälle von Supina, an denen Sachen dranhängen, sage ich jetzt mal, Objekte dranhängen, dass wir das eindeutig sagen können, aber sozusagen abzuleiten aus dem, was wir an Texten haben, ist es wohl so, dass ein Nomen als Objekt nur beim Supinum 1 auftritt, also so wie wir es schon vorhin hatten, ne? beim Pacem.
Petitum.
Genau. Oder auch, hatte ich jetzt auch noch rausgesucht, Auxilium Postulatum ihre. Also ja. Gehen, um Hilfe zu erbitten oder zu fordern.
Ja, das nehme ich dann immer nicht gerne als Beispiel, weil bei Auxilium Postulatum ist es dann halt noch verwirrender, weil man da meinen könnte, dass es kongruent ist.
Man könnte meinen, es ist kongruent, ja, stimmt. Ja.
Ja, deswegen versuche ich bei sowas eigentlich immer, wenn ich dann ein Objekt nehme, was feminin ist, zu nehmen, damit das wirklich eindeutig, man sieht, es ist wirklich nicht kongruent, wie bei Pacem Petitum.
Naja, das stimmt, genau. Aber es ist nichtsdestoweniger trotzdem auch ein Beispiel dafür, auch wenn es kein gutes ist.
Ja. Das ist korrekt.
Und dann gibt es beim Supinum 2, also das Supinum auf U, das wiederum hat in den Fällen, in denen wir es überliefert haben, kein Nomen als Objekt, aber dafür, im Gegensatz zum Supinum auf Um, kann es Nebensätze bei sich haben oder satzwertige Konstruktionen, also ACI und indirekte Frage vor allem. Ich habe dann da noch einen Beispielsatz konstruiert, weil ich zu faul war, einen rauszusuchen. Facile est intellectu quasis calamitate affecta. Es ist leicht zu erkennen, welches Unheil du durchlitten hast. So.
Warum sind diese Beispielsätze dann immer so?
Lateinische Beispielsätze sind meistens, haben keinen besonders positiven Ausblick
da
auf die Welt.
Da könnte man auch eine ganz eigene Folge zu machen. Das ist ja aber nicht nur im Lateinischen so, sondern so moderne Linguistik hat auch gerne mal rabiate Beispielsätze in meiner anekdotischen Erfahrung.
Ja, genau.
Ja, aber genau. Also ich meine, das ergibt ja auch Sinn, dass da ACIs oder indirekte Fragen dranhängen, weil die Wörter, die halt in dem Supin stehen, meistens irgendwas wie glauben oder sagen oder verstehen ist, was halt Verben sind, an denen
ja, absolut klar.
Dann, die dann erweitert werden durch ACI oder indirekte Frage, wenn es dann darum geht, was denn jetzt zu glauben, zu sagen oder so ist. Wohingegen, dass das dieses Dictu oder Intellectu, dass das dann kein weiteres Akkusativobjekt hat, das ist irgendwie auch klar, weil das würde ja diesem Mirabile Dictu oder Facile est Intellectu, würde das ja komplett stören. So, wo sollen da jetzt noch, das würde ja fürchterlich klingen.
Ja, vor allem, wenn das halt eben immer so, und das ist ja schon gesagt, das sind ja immer so Ausrufe, die aus der Situation heraus entstehen.
Ja, ja.
Und das heißt, das bezieht sich ja auf das Ereignis in der Welt, dass sie das den Ausruf auslöst. Also es wäre gerade so absurd, wenn da jetzt ein Objekt dabei stehen würde.
Ja, weil das Objekt ist sozusagen der Kontext.
Genau. Ja.
Das also zu den Supina.
Das zu den Supina.
Und jetzt, bevor wir dann noch mal zu ein paar netten Beispielen aus tatsächlichen lateinischen Texten von ND-Form kommen, muss ich jetzt natürlich noch was sagen zu dem Ganzen, wie das in der Spätantike war, weil, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, wisst ihr, dass das mein Forschungsthema mal war und ich darüber auch promoviert habe. Und ich tatsächlich auch in meiner Dissertation über Modus in der Spätantike sehr viel über Gerundia schreiben musste. Das hatte ich am Anfang nicht erwartet. Ich meine, das kam auch in der Folge, die wir über meine Dissertation gemacht haben, über die Spätantike kam, das meine ich auch vor am Rande. Aber ich sage jetzt hier noch mal ein paar Worte zu, wen das gar nicht interessiert. Kapitelmarken sind euer Freund. Könnt ihr auch überspringen, ich nehme es nicht übel, weil ich werde es ja nie erfahren. Also, die Gerundiva sind, wie gesagt, Partizip, Futur, Passiv in der Spätantike. Da gibt es, soweit ich weiß, auch nicht wirklich Diskussion drüber. Und das heißt, die kommen in diesem Kontext nicht weiter vor, weil das ist einfach klar, die sind halt bei den Partizipien verordnet. Das ist ja in der Spätantike auch eine eigene Wortart und gut ist. So, jetzt haben wir aber immer noch Gerundia und Supina. Und die passen da jetzt leider nicht rein. Die sehen zwar größtenteils aus wie Partizipien, ne? Also Legendum und Lectum, das sieht jetzt aus, als wären es Partizipien. Aber das sind halt leider keine Partizipien. So, ist jetzt blöd. Und bei dem ersten, also nicht ganz dem ersten erhaltenen Grammatiker, aber bei dem wichtigsten, nämlich Donat, in der Ars Minor, da steht, der redet da nicht wirklich drüber, über diese Form, aber der hat in seiner Flexionsübung, also sein Teil über das Verb, erklärt er erstmal, was ist hier Verb und so weiter und so fort. Und dann danach wird von dem Verb legere, also lesen, jede erdenkliche Form gebildet. As you do. Ja, ich habe sehr viel für meine Dissertation, sehr viele Flexionsübungen gelesen. Also seitenweise Formen. Und ja, die muss man lesen, weil da tatsächlich Abweichungen halt drin sind und die muss man dann finden. Und da findet man nämlich auch Folgendes. Nämlich, erstmal macht er alle Aktivverben, also alle aktiven Formen, und irgendwann kommen dann die ganzen Passivformen. Und dazwischen steht noch folgender Satz. Gerendi vel participialia verba sunt haec. Legendi, legendo, legendum, lectum, lectu. Heißt also, die Verben oder die Ausdrücke gerendi des Ausführens, ne? Gerere ist das ja. Oder die partizipialischen Ausdrücke sind die folgenden. Und dann kommt eben gerundium, legendi, legendo, legendum. Und dann kommen die supina, lectum und lectu. Okay, also verba ist halt Donats Lösung für, okay, wie klassifiziere ich das jetzt? Das sind halt einfach Verben, so schön. Also bei den unpersönlichen Ausdrücken ist das dann ein ganz anderes Problem. Da habe ich sogar einen eigenen Aufsatz mal drüber geschrieben. Ja, und diese Verben sind halt, ja, partizipialisch. Also diese, das ist halt dieses participialia verba ist genau das. Das sieht halt aus wie ein Partizip, aber es ist kein Partizip. Damit. Und dieses gerendi, in manchen Handschriften steht auch gerundi, was das gleiche ist, nur die ältere Form. Ne? Gerendi, gerundi. Das kommt halt von gerere. Das muss natürlich auch der Grund sein, warum diese Formen heute gerundia heißen. Und das ist halt, ja, halt eine, also ich weiß auch nicht, wie das, woher das jetzt genau kommt, also warum die gerendi verba genannt werden, aber wahrscheinlich sind es halt einfach Ausdrücke oder Verbformen, die noch eine Handlung reinbringen. So muss ich das eigentlich erklären. Daher kommt anscheinend das Wort gerundium. Also was Früheres habe ich jedenfalls nicht gefunden. So, und mehr sagt Donat dazu nicht. Cool. So, jetzt gibt's aber natürlich sehr viele Kommentare zu Donat, die aus diesen sehr unspezifischen Verba dann teilweise was anderes machen, und zwar ein Modus gerundi. Also ein Modus, der noch irgendeine weitere Ausführung ist. Zum Beispiel steht das sehr prominent bei Servius, bei so dem Servius, der auch den Vergil-Kommentar geschrieben hat. Der hat ja auch einen Kommentar zu Donat geschrieben. Und der redet dann tatsächlich drüber, weil er sagt erstmal, das können keine Partizipien sein, weil das letzte endet ja auf U, legtum, ne, damit meint er Supin 2. Und dieses U ist keine Partizipendung. Also kein Partizip endet auf U. Da hat Servius recht. Und sein anderes Argument, warum diese Formen, also Gerundium und Supin, nach unserem heutigen Verständnis keine Partizipien sein können, ist, dass sie in der Bedeutung sowohl ja, ein Agens als auch ein Patiens sein können. Also das sind tatsächlich seine Begriffe, die er verwendet. Das haben wir ja heute auch, ne? Dass die handelnde Person ist des Agens. Und die Person, der eben was zustößt, die was erleidet, ist des Patiens. Und das hat er tatsächlich auch so drin. Significationem habet tam agentis quam patientis. Was er damit meint, ist, dass diese Formen, also Gerundium und Supin, sich darin vom Partizipien unterscheiden, die ja entweder aktiv oder passiv sind.
Ja.
Und damit hat er tatsächlich auch recht.
Haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Die Diathesen-Indifferenz des Gerundiums. Ja. Also, dass das Gerundium sowohl aktivische als auch passivische Bedeutung haben kann, je nachdem, wie der Kontext es vorgibt.
Genau, und das sagt Servius auch. Und da hat er auch ein nettes Beispiel. Beides von Vergil natürlich. Es ist immer das Beste, wenn man für beides Beispiele von Vergil hat. Da hat er auch Quod probatur teste Virgilio. Unter dem Zeugnis von Vergil. Das kommt beides aus den Eklogen. Ich habe jetzt die genauen Versangaben leider nicht mit rausgeschrieben und natürlich auch vergessen seit meiner Dissertation. Aber jedenfalls gibt es eine Ekloge, in der jemand sagt, cantando tu illum. Also du hast ihn besiegt, cantando, durch Singen. Also du hast gesiegt durch Singen, das heißt, das Singen hast du gemacht. Du hast gesungen und dadurch hast du gesiegt. Und das ist dann die Bedeutung des Agens. Sagt Servius auch so, agentis significationem. Und dann gibt es ein anderes Beispiel von Vergil. Cantando rumpitur anguis. Also die Schlange wird zerrissen durch Singen. Und das ist dann patientis, weil die Schlange singt nicht selber, die wird angesungen.
Genau.
Und erleidet dann sehr wortwörtlich die Handlung. Also das habe ich dann in meiner Dissertation natürlich auch geschrieben. The snake is being sung at and therefore quite literally suffering. Das lag da, man musste es mitnehmen. So, ne? Also mit Patiens und Party und erleiden. Ne? Naja, egal. Also da hat Servius, also das genau richtig argumentiert, würde ich sagen, oder da würde ich genau mitgehen, dass das halt keine Partizipien sind. Also nicht, wie das, also dass es einen Unterschied zwischen dem Gerundium und dem Gerundivum gibt, sozusagen, weil das Gerundivum ist halt ein Passiv. Was Servius nicht erklärt, ist, warum das jetzt stattdessen Modus sein muss. Das ist dann einfach die andere Alternative. Zu der Sache, dass der Modus, also dass die Kategorie Modus, was man ja eigentlich heutzutage sagen würde, Indikativ, Konjunktiv, Imperativ und Fertig, das ist in der Spätantike viel flexibler. Die haben teilweise sehr viel mehr Modi. Und alles, was irgendwie sonst keinen Platz hat, landet im Zweifelsfall halt im Modus. Weil im Zweifelsfall kannst du immer noch mal einen extra Modus dafür ansetzen. Und dann ist es irgendwo einsortiert. Da haben wir auf jeden Fall in den Folgen zu meiner Dissertation drüber geredet. Weil deswegen ist Modus ja auch so eine spannende Kategorie, weil da läuft halt alles auf, was irgendwie ein Problem macht.
Ja, genau.
Und diesen Modus Gerundi, den greifen dann diverse andere Grammatiker auf. Zum Beispiel auch Diomedes. Da haben wir, meine ich, auch in der Folge zu meiner Diss drüber geredet, weil das ja dann meine Argumentation war, dass Diomedes das tatsächlich von Servius hat. Also, dass Diomedes tatsächlich Servius gelesen hat, womit ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt habe, aber ich fand das nachvollziehbar. Also, Diomedes nennt es dann manchmal auch Modus Participialis und verwendet dann auch ganz andere Begriffe, weil Diomedes, das war der mit dem Mosaik, falls ihr die Folge gehört habt, if you know, you know. Aber der hat dann auch zum Beispiel die Schlange als Beispiel, die Dum Incantatur, während sie besungen wird. Und bei Diomedes kommt auch der Begriff Supina vor und der kam laut Diomedes von Probus. Probus ist so ein Name, der sehr oft fällt im Kontext der Grammatiken. Und es gibt auch verschiedene Grammatiktexte, die unter dem Namen Probus überliefert sind. Die sind aber, also es ist umstritten bis heutzutage relativ eindeutig so, dass die nicht von Probus sind.
Okay.
Und anscheinend war das aber, so wie ich den Text von Diomedes verstehe, waren das bei Probus alles Supina. Also auch das, was wir heute Gerundia nennen würden, war für Probus alles. Lief alles unter Supin, weil ich meine, was heißt Supin? Ne? Supin heißt ja so rücklings irgendwo liegen.
Ja,
oder so,
ja, genau.
So. Da sagt Diomedes dann auch, dass das eigentlich zu Recht so genannt wird, weil die ja auch kein wirkliches Tempus haben und auch kein Numerus und keine Personangabe. Ne? Also das, sie sind ein bisschen losgelöst.
Okay.
Was ja auch stimmt.
Ja, ja, ja. Ich habe jetzt nur gerade noch überlegt, ob das irgendwie auch noch in diese komische Beugungsmetaphorik reinkommt. Also quasi, ich meine, ich weiß schon, dass das jetzt eine andere Kategorie ist als Kasus, ne? Aber
du, Verben werden auch dekliniert in der Spätantike, so ist nicht.
Eben, genau. Und dann hat man irgendwie diese Vorstellung von Deklinare, ne? Dass sich irgendwas wegbeugt und das Supin, das irgendwie halt quasi gar keine Anbindung mehr an irgendwas hat, das liegt dann halt quasi schon, ne? So.
Das muss so sein. Also das muss tatsächlich, ich gehe da fest davon aus, dass es von dem deklinare Gedanken weiter gedacht ist. Ne? Weil, also in der Tat, das habe ich, meine ich, auch in einer anderen Folge gesagt, aber hier auch nochmal, einfach weil ich es lustig fand, weil ich auch Lehrkräfte hatte, die immer sehr darauf gepocht haben, dass Substantive dekliniert werden und Verben konjugiert. Und wehe, man hat das vertauscht, dann hat man keine Ahnung. Und dann habe ich Donat gelesen und da werden Verben wunderbar dekliniert. Weil das halt, ne, Deklinare heißt halt beugen, so, ne, wegbeugen, also flektieren. Das ist alles für antike und spätantike Grammatik. Deklinare heißt einfach ein Wort verändern, also andere Endungen dranhängen.
Genau.
Nach gewissen Regeln. Und das heißt, in der Spätantike werden natürlich auch die Verben dekliniert. Also wenn da irgendeine Lehrkraft sagt, oh, auf gar keinen Fall darf man das sagen, einmal Donat vorlegen. Von daher ja, auch Verben werden dekliniert. Und ja, also ich gehe davon aus, dass das dieses losgelöst Liegende, dass ich das, also genau wie du sagst, das wird der Gedanke dahinter sein.
Ja, spannend.
Das heißt also, diese Supinform, die ja auch nicht so oft vorkommen, und diese Gerundiumsform, die ja irgendwie auch so ein bisschen mit dem, es könnte aktiv oder passiv sein, so ein bisschen was Spezielles sind, die waren auch in der Spätantike was Spezielles, weil wenn die Grammatiker sich alle so uneins sind darüber, wo die hingehören, also es gibt dann auch noch andere Varianten, wie das einsortiert werden kann, dann war das auch für die MuttersprachlerInnen schwierig.
Ja.
Zu verstehen, was da jetzt genau dahinter steckt. Also das ist so ein bisschen was losgelöst ist vom Rest. Und ja, so ein bisschen was Besonderes der Sprache halt.
Ja.
Ist ja auch was Schönes.
So, jetzt haben wir den Teil, wo wir versuchen, das alles ein bisschen zu erklären und euch Leitfäden zu geben. Haben wir geschafft und jetzt sind wir in dem Teil, wo wir ein bisschen über Beispiele sprechen wollen oder so ein bisschen darüber, was wir uns eigentlich noch zu dem Ganzen gedacht haben. Und angefangen haben unsere Überlegungen diesmal damit, dass das Gerundiv mit esse, haben wir darüber gesprochen, kontextbezogen, nicht notwendigerweise aus sich heraus, aber auf jeden Fall ausdrückt, dass etwas getan werden soll oder muss. Und was wir, glaube ich, auch schon angedeutet haben, ist, dass das ja nicht die einzige Möglichkeit ist, das im Lateinischen zu machen. Also es ist auf jeden Fall die gewöhnliche Art und Weise, so ein allgemeines Verbot auszusprechen, würde ich sagen, das schon. Aber es gibt ja noch so andere, vor allem unpersönliche Verben, mit denen man so Gebote formulieren kann, wie zum Beispiel opportet oder de kesse est oder so. Und dann gibt es auch noch Verben, die auch müssen heißen, wie debere und so weiter. Und dann haben wir da so ein bisschen überlegt, was ist denn jetzt dann eigentlich jetzt speziell mit Bezug auf diese unpersönlichen Verben der Unterschied zwischen denen und der Gerundivkonstruktion. Und das Verb, mit dem wir uns das angesehen haben, war skire, also wissen. Denn von skire kann man sehr gut auch ein Gerundiv bilden. Sciendum est. Man muss wissen, kann man es übersetzen. Und man kann natürlich auch eine necesse est plus Infinitivkonstruktion wählen. Necesse est skire. Und auch das kann man übersetzen. Man muss wissen. Aber sind diese beiden Konstruktionen austauschbar? Und wir glauben nicht.
Nee.
Das necesse est ist ja wirklich ein, also in dieser expliziten Formulierung der Notwendigkeit, ne, in dem necesse, stellt das halt eben tatsächlich eine Anforderung, würde ich sagen. Oder? Also necesse
das ist die wirkliche Notwendigkeit.
Genau, also necesse est skire im Sinne von, es ist notwendig zu wissen, man muss wissen, um die Prüfung bestehen zu können, zum Beispiel. Ja.
Das ist absolut essentiell, das zu wissen, sonst geht es nicht weiter.
Genau, das ist die Notwendigkeit, dass es da sozusagen es besteht eine Notwendigkeit zu wissen. Das ist irgendwie eigentlich die prägnantere Übersetzung, die man da vielleicht wählen sollte, wenn man mit dem konfrontiert ist.
Genau, weil hier eben kommt es nicht aus dem Kontext, sondern das Necesse, die Notwendigkeit steht literally, wortwörtlich da. Und Sciendum est kann man natürlich auch übersetzen, ne, mit man muss wissen. Aber da kommt es aus dem Kontext. Und da ist das dann auch eher so, übrigens, das gibt's auch noch. So, beachte doch mal Folgendes. Also zum Beispiel auch, ne, wo wir vorhin bei Servius waren. Servius hat das ganz oft. Zahn ist Sciendum, bla bla bla. Freilich muss man auch bedenken oder freilich solltet ihr auch beachten. Oder übrigens gibt's auch noch Folgendes. Wenn er irgendwie noch eine Info in seinen Kommentar reinschreibt, dann steht da immer Sciendum est.
Genau.
Und das ist jetzt nicht überlebensnotwendig, das zu wissen.
Nein.
Aber es ist halt was man auch wissen könnte, sollte und vielleicht auch müsste.
Genau.
Aber es ist nicht ausdrücklich überlebensnotwendig.
Ich glaub, daran kann man diese Sache mit dem Kontext vielleicht auch nochmal ganz gut sichtbar machen, ne? Weil ich meine, wenn er sagt, sane sciendum und dann kommt irgendein Satz, dann ist das ja ganz wortwörtlich eigentlich die Verwendung als passives Futurpartizip. Denn
exakt so.
Es ist dann nämlich so, freilich, es gibt jetzt etwas, das gewusst werden wird, nämlich dann, wenn ihr das lest, was jetzt kommt.
Ja, ja, genau.
Und
ihr erfahrt jetzt noch was.
Genau. Und das ist dann genau das, was es heißt. Und man muss wissen, also diese Übersetzung, die ergibt sich insofern aus dem Kontext, als wenn man eben Servius liest, dann muss man das wissen. Dann ist das quasi eine Konsequenz daraus.
Ja, man sollte
das
für die Klausur dann schon rezitieren können, so, ne? Aber es ist, also der Grad der Notwendigkeit ist ein ganz anderer. Das ist eben auch genau das, was mich immer so aufregt an dem, ja, das drückt eine passivische Notwendigkeit aus. Ja, bitte mal Stufe zurück hier. Also ja, kann's, aber
Naja. Ich meine, das heißt jetzt natürlich wieder nicht, also falls ihr jetzt da irgendwie gerade anfängt mitzuschreiben und euch aufzuschreiben, was ihr alles in der Klausur nicht für man muss wissen oder sowas. Nein, also dafür ist dieser Grad der Unterscheidung der sprachlichen Feinheit ist natürlich für die Klausur nicht relevant, denke ich. Also in den allermeisten Fällen. Also das müsste schon eine sehr boshafte Lehrperson sein, die eben einen Unterschied macht in der Bewertung, wenn der Ausgangstext ist, man muss wissen und dann sagt, aber es ist dann nur Sciendum est richtig und nicht necesse est skire oder so.
Naja. Also ich meine, ich würde auch bei sowas wie man muss, würde ich selber oder habe ich auch in meinen Stilklausuren, würde ich immer eine ND-Form bilden, weil ich das viel leichter und besser zu bilden finde als einen unpersönlichen Ausdruck mit necesse est oder so, wenn man da noch, muss man AC dranhängen. In der Tat wäre das jetzt nichts, was man für eine Stilklausur an Unterscheidung vornehmen müsste, aber ich finde es trotzdem relevant, weil uns ja am Ende des Tages dann doch interessiert, was bedeutet das jetzt wirklich auf Latein? Und das, was man in Stilklausuren schreibt, mich selbst eingeschlossen, ist ja nicht unbedingt Latein, sondern das ist halt das Latein, was man da hinschreibt, damit es eine gute Note gibt.
Ja, genau.
Und ich habe das auch so unterrichtet, weil man halt in dem System festhängt und das so unterrichten muss, damit die Zielklausuren bestanden werden.
Genau. Aber ja, das trotzdem einfach mal, um sich einfach mal anzuschauen, warum gibt es eigentlich so viele, viele gleichbedeutende Ausdrücke im Lateinischen?
Ja.
Um dann drauf zu kommen, dass es da eben sehr wohl einen Unterschied gibt. Was übrigens natürlich auch wahrscheinlich für diese vielen Varianten der Zielsetzung im Lateinischen gilt. Ne? Also nicht nur ist es halt einfach so, dass die unterschiedlichen Konstruktionsmöglichkeiten, also supin oder ad plus gerundium oder utsatz, um jetzt mal die häufigsten aufzuzählen, dass die einfach in bestimmten Kontexten bestimmte unterschiedliche Möglichkeiten bieten, unterschiedlich flexibel sind. Also natürlich ist es zum Beispiel so, dass man an ein Gerundium, an ein Gerundiv, übrigens, diesen Fehler mache ich jedes Mal, wenn ich über diese Form, immer werde ich diesen Fehler machen. Natürlich ist es so, dass man eine Gerundivkonstruktion, man kann die schon ausreizen, man kann da schon relativ viel reinpacken, eben mit Adverbien noch und sowieso eben das Nomen, an dem es dranhängt und so weiter.
Kann man da nicht auch Nebensätze dranhängen?
Man kann auch Nebensätze dranhängen, aber ich glaube, es ist auch ein Punkt in Burkhard Schauer, da schreiben sie das auch irgendwie, also je länger die Gerundivkonstruktion wird, desto seltener findet man das oder so, irgendwie eh logisch. Aber
ja, no shit, Sherlock.
Der Punkt ist, es ist dann manchmal einfach schon komfortabler, einen richtigen Nebensatz zu machen.
Ja.
Also einen Utsatz, das meine ich. Und
manchmal schon, aber eine ND-Form mit Ad hat den unschlagbaren Vorteil, dass man nicht über die CT nachdenken muss.
Das ist allerdings richtig.
Und ja, wir werden auch irgendwann nochmal eine Folge zu Konjunktiv und sowas alles machen, allerdings wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
Genau. Nein, aber auch da, also wir haben natürlich jetzt gemeint, so, das ist da, also auch da, auch die sind natürlich nicht 1:1 austauschbar, aber sie sind für Stilübungszwecke austauschbar. Das ist immer der Punkt.
Genau, also Cicero würde damit unterschiedliche Dinge bezeichnen, aber in der Zielklausur ist das alles zulässig, genau.
Ja.
So, dann gibt es noch eine relativ interessante Konstruktion, die wir, meine ich, auch in unserem Deep Dive zu Vergils Aeneas mal erwähnt haben, in Buch 11. Nämlich in der Antwort von Diomedes, zu dem ja Gesandte geschickt wurden, damit er bitte helfen möge. Und die Antwort von Diomedes ist, gibt so diverse Dinge, die er ihnen da rät. Unter anderem sollen sie Waffen suchen, arma quaerenda, esse, ist dann immer, das ist alles im ACI, weil das ist ja der Bericht von seiner Rede, arma quaerenda, out, oder sie sollen pacem, Frieden, Trojano aberege, vom trojanischen König, also von Aeneas, petendum, steht dann da. Und das ist jetzt interessant, weil eigentlich würde man ja gerade nach diesem arma quaerenda, würde man ja, ne, schönes Gerundivum, alles schön kongruent, würde man ja auch erwarten, dass jetzt pacem, was ja feminin ist, dass es petendum ist.
Ist es aber nicht. Ja.
Und dieses petendum, da ist, man könnte jetzt auch eigentlich schwer sagen, dass es ein Gerundium ist, weil wir sind ja immer noch in dieser ganzen Konstruktion mit dem esse. Also das esse steht nicht da, aber das ist mitgedacht. Also eigentlich ist es auch ein Gerundivum, aber es ist halt unpersönlich.
Ja.
So, ne?
Also petendum esse pacem, ne?
Ja. Also es muss generell gesucht werden, ersucht werden. Und da hängt dann noch dieses pacem dran als Akkusativobjekt. Und das ist extrem unüblich, sowas unpersönlich zu machen, wenn es auch persönlich gehen würde, dass der Frieden selbst zu suchen ist. Pacem, petendum. Und natürlich ist das auch in diversen Handschriften, ne? Weil wenn man sich vorstellt, dass Mönche das abschreiben, man würde einfach so erwarten, dass da petendum steht, dass es natürlich auch in manchen Handschriften dann steht, petendum. Und jetzt, aber es ist auch petendum überliefert. Und jetzt ist die Frage, was von beiden druckt man dann ab? Bei Servius in der sekundären Überlieferung, ne, wenn andere Leute über eine Textstelle die zitieren oder sich darüber diskutieren, da sind Kommentare sehr dankbar. Bei Servius gibt es eine längere Diskussion darüber, warum es petendum heißt. Und das ist ein klassisches Anwendungsbeispiel für die Lectio Difficilior, die schwierigere Lesart, über die wir geredet haben in unserer Folge zur Textkritik.
Ja, genau.
Und die schwierigere Lesart ist halt das Petendum, das Unpersönliche, weil es viel leichter vorstellbar war, ist da, also dass das Petendum da eigentlich steht und jemand fälschlicherweise das zu Petendum korrigiert, in Anführungszeichen, als andersrum. Also dass da eigentlich Petendum stand, was völlig normal erwartbar wäre und jemand dann denkt, oh, ich schreibe da lieber Petendum hin. Also diesen Fehler würde niemand machen, so in Anführungszeichen. Ne? weil das einfach nicht naheliegend ist, so ein unpersönliches Geronivum darum stehen zu haben. Mhm. Das heißt, das wäre auch so ein Fall, wo ich tatsächlich auch mal mit Lectio Difficilior argumentieren würde und sagen würde, es ist schon Petendum.
Ja.
Also die Evidenz spricht eher für Petendum, das ist das eine. Und jetzt ist aber warum steht da? Warum steht es da? Also was heißt das? Warum ist es nicht Petendum?
Ja, ich finde es auch sehr schwierig zu beantworten, außer dass ich mir halt denke, es ist für mich wieder so ein Fall, wo ich finde, es klingt irgendwie schwer begründbar besser. Mhm. Und wenn ich es versuchen würde, inhaltlich festzumachen, dann habe ich es für mich immer so erklärt, dass im Kontext dieser Rede finde ich diese unpersönliche, keinen Widerspruch duldende Form Petendum besser passt. Also ja. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, ob und wie weit die Rede von Diomedes da jetzt dann noch weitergeht. Also
nein, das ist das Ende.
Wenn es das Ende ist, dann würde das meinen Punkt noch stärken, weil dann eben wirklich so dieser Hammer quasi an den Schluss kommt. Mhm. Und da ist es dann vielleicht eben auch egal, ob das jetzt grammatikalisch hundertprozentig aufgeht, sondern da ist es einfach nur wichtiger, dass das einfach wie so eine unverrückbare Wahrheit im Raum steht. Mhm. Dass die Latiner sich da bitte darauf einstellen müssen, dass sie diesen Krieg verlieren werden.
Ja, und also das ist zwar mit einem Out angeschlossen als Alternative, aber mit diesem unpersönlichen Bam Petendum am Ende ist es tatsächlich, also ich glaube, da hast du absolut recht, dass das genau der Punkt ist. Eigentlich gibt es keine Alternative. Das Einzige, was man machen kann, ist Frieden zu ersuchen. Mhm. Und dann ist dieses Ersuchen, das Petendum, der zentrale Gedanke und deswegen steht es da unpersönlich. Und sie müssen sich jetzt Aeneas zu Füßen schmeißen.
Ja, genau.
Und dann auch um Frieden bitten. Aber das ist auch irgendwie der sekundäre Gedanke. Erstmal müssen sie zu Aeneas und sich da, ja, vor ihm niederstrecken und ihn anbetteln, dass er ablässt. Mhm. Und deswegen ist es nicht Pacem Petendam, was eher den Frieden noch mal mehr in den Fokus setzt, sondern wirklich das Petendum als ja krönender oder nicht krönender Abschluss des Ganzen. Dass das ist, was zu tun ist, nämlich bittsuchend zu Aeneas zu gehen. Genau.
Nicht in der Stilklausur nachmachen, bitte.
Nein, auf gar keinen Fall unpersönliche Gerundiva mit Objekten verwenden. Auf gar keinen Fall.
Genau. Ja, das war Vergil und dann da sind wir auch schon bei einem Beispiel gewesen, das wir schon hatten, wie gesagt. Und jetzt kehren wir auch nochmal zu einem anderen Beispiel zurück, das wir auch an anderer Stelle schon hatten, von einem Autor, dem wir noch keine eigenen Folgen gewidmet haben, aber das werden wir bestimmt irgendwann tun, Lucrez.
Oh ja.
Lucrez in De Rerum Natura, das ist in Buch 5, Verse 1124 bis 1125. Ja, die Bücher von Lucrez sind lang.
Vor allem Buch 5.
Vor allem Buch 5, genau. Und dort haben wir, das hatten wir im Genitiv, in der Genitivfolge. Und da haben wir folgende Verse auch schon mal zitiert. Ne quod ob admissum foide dictumque superbe, poinarum gravesit solvendi tempus ad actum. Also das heißt ganz wörtlich sowas wie, damit nicht wegen irgendetwas, das in schlechter Art und Weise getan oder in stolzer Art und Weise gesagt wurde, die schlimme Zeit Strafe zu zahlen gekommen sei. Ist ein bisschen geschwollen, die Übersetzung ist auch ein bisschen geschwollen, das Latein. Und es ergibt ohne Kontext quasi keinen Sinn. Aber was uns hier interessiert ist, dass dieses Poinarum, also Poinarum der Strafen ganz wörtlich, gravesit, das ist uns jetzt wurscht, solvendi des Lösens oder des Zahlens. Und dann hängt das eben an diesem Tempus dran. Und wir haben also hier ganz gewöhnlich das solvendi Tempus, also die Zeit zu bezahlen, die Zeit zu lösen. Das ist ein ganz gewöhnliches Gerundium, das an diesem Tempus dranhängt. Und dann würden wir jetzt eigentlich erwarten, dass, weil ja Solvere eine ganz gewöhnliche Akkusativvalenz hat, also das würde jetzt ein Akkusativobjekt bei sich haben, dass dann die Poina oder die Poinai im Plural, dass die dann eben im Akkusativ stehen sollten. Also Poinas. Und das ist aber nicht so, sondern sie stehen eben im Genitiv. Eigentlich wie es in der hässlichen Umschreibungskonstruktion im Deutschen ist. Die Zeit des Lösens der Strafen.
Ja, genau. Das ist echt wortwörtlich das Lösen der Strafen.
Ja. Und was da eben passiert, ist, dass, ja, so wie es im Deutschen standardmäßig ist, dass der nominale Aspekt des Infinitivs, der ja sozusagen zwischen Nomen und Verb steht, wenn man so will, dass der hier stärker gemacht wird. Und deswegen, wie man dann an jedes andere Nomen auch einen Genitiv dranhängen würde, wird da jetzt eben auch ein Genitiv drangehängt.
Ja.
Das heißt, das ist die Version, die Lucrez wählt. Was man eben eigentlich erwarten würde, wäre eher sowas wie Poinas solvendi tempus.
Mhm.
Oder, da hätten wir wieder die Möglichkeit, beides zu machen, aber es gibt die Präferenz, es mit der Variante mit dem Gerundium zu machen. Aber die Gerundiv-Variante geht auch. Poinarum solvendarum tempus. Mhm. Ja, das wäre so die, das würde man in Prosa tendenziell wahrscheinlich finden.
Ja. Ja, was dann auch wieder die, ne, Poinarum solvendarum ist wieder ein Fall für zu viele schwere Genitivfindungen.
Genau.
Ja, also das ist auch, ne, Poinarum solvendi tempus, das wäre in der Stilklausur, wäre das falsch.
Ja, ist falsch, ja.
Weil das, ne, Genitiv an Gerundium ranhängen darf man eben nicht. Das wäre genau der Fehler, den man am Anfang gerne mal macht.
Ja,
leider. Und natürlich gibt es das trotzdem auf Latein, natürlich gibt es das belegt.
Genau, das ist nämlich das Spannende, nämlich nicht nur in der Poesie, also bei Lucrez, das ist ja ein poetischer Text, und dann ist Lucrez ja noch dazu jemand, der schon gerne eher eine frühere Sprachstufe heranzieht, also Achaisch oder Achaismus ist so ein bisschen das Thema. Also der ist ja auch einfach früher, ne? Der ist einfach früher
ja,
als viele
andere.
Das
zählt ja, glaube ich, noch als vorklassisch, ne? Also ja. Ich meine, so viel Vorcicero war der jetzt nicht, nee,
aber
also das ist ja immer so, das ist Dichtung und es macht manchmal Dinge, die wir mit unserer Grammatik nicht vereinen wollen, nicht können, sondern wollen, dann ist es halt vorklassisch.
Ja, genau.
Also zählt nicht, ja, ist klar, ne?
Deswegen ist es bei ihm, könnte man das irgendwie damit noch wegerklären, aber es gibt dann eben tatsächlich auch in Prosa Beispiele dafür und es gibt auch bei Cicero Beispiele dafür. Allerdings muss man dann kurz festhalten, bei einem Frühwerk von Cicero, nämlich in De Inventione, dort gibt es in De Inventione 2.5 ist das, da gibt es die Exemplorum eligendi potestas. Also ganz wörtlich die Möglichkeit des Wählens der Beispiele.
Ja.
Genau.
Und das ist quasi auch wieder. Also in Stil wäre auch das wieder falsch.
Genau.
Ne? Weil man würde entweder Potestas, die Macht oder die Möglichkeit des Wählens, eligendi exemplar.
Mhm, genau.
Ne, weil wählen mit Akkusativ müsste man dann beim Gerundium eigentlich exemplar schreiben. Oder man macht halt alles im Genitiv, dann wäre es exemplorum eligendorum.
Ja.
Was natürlich grauenhaft klingt. Und dass aber auch Exemplar eligendi da nicht hingeschrieben hat, ist irgendwie auch klar, weil es klingt auch fürchterlich.
Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Stelle nicht nachgeschlagen. Ich weiß nicht, kenne den ganzen Kontext nicht, aber.
Ja, es gibt bestimmt auch aus dem Kontext noch weitere Anhaltspunkte, warum das da steht. Also das ist ja öfter so, dass man in Grammatiken dann so, oh, hier gibt es eine große böse Ausnahme, sogar bei Cicero, Schock, Horror, oh mein Gott. Und dann werden so ein paar Wörter zitiert, aber wenn man dann den ganzen Satz nachschlägt, gibt es meistens eine sehr naheliegende Erklärung, warum das da falsch steht, in Anführungszeichen.
Ja, ganz oft.
Ich finde es immer wieder lustig, wenn es so Sachen gibt, wo auf gar keinen Fall darf man das in der Stilklausur machen, das ist ganz schlechtes Latein, das ist nicht klassisch und dann findet man bei Cicero natürlich einen Beleg dafür, dass es das doch bei Cicero gibt.
Ja.
Jedes Mal, ja.
Das ist wirklich ganz selten, dass man gar nichts findet in der Hinsicht, das stimmt.
Genau, eine Sache, wo jetzt nicht irgendwie was in Anführungszeichen falsch steht, aber was trotzdem was ist, was ich relativ oft auch da in dem Kontext zitiert gesehen habe, ich meine, es ist auch im Rumbauer das Beispiel, dass auch sowas wie diese Sache mit dem Gerundium oder Gerundivum auch mal beides im gleichen Satz nebeneinander stehen kann. Da haben wir jetzt was von Cäsar, De Bello Gallico, Buch 4, 14. Da geht es darum, dass kein Raum gegeben wurde, spatio dato. Und da muss daran natürlich ein Genitiv hängen, weil ne, Raum des. Und dann wurde weder Raum gegeben, da ja, ein Konzil, also eine Beratung abzuhalten, noch irgendwie zu den Waffen zu greifen. Und auf Latein steht da erstmal neque concilii habendi. Das ist ein 1a Gerundivum. Ne, weil ne, spatio was concilii im Genitiv und dann habendi schön im KNG hinten dran. Gerundium wäre concilium. Und da ist dann natürlich auch klar, das ist concilii habendi, wunderbar, kongruent, super schön, natürlich steht dann Gerundivum. So, und jetzt kommt neque. Und jetzt zu den Waffen zu greifen. Und die Waffen ist ja ein plurale Tantum, arma. Ihr ahnt schon, da wird jetzt nicht armorum capiendorum stehen, weil igit. Eine schwere Genitivendung, sondern da wird dann stehen ein schönes Gerundium, also capiendi. Und im Genitiv, weil es ans Vatio hängt. Und dann Capere mit Akkusativ arma.
Genau.
Das heißt, da steht wirklich hintereinander neque concilii habendi neque arma capiendi spatio dato.
Genau.
Also schön mit dem neque neque auch super eng beieinander, zuerst ein Gerundivum und dann Gerundium, weil es einfach besser klingt.
Mhm. Also ja, das ist halt wirklich so ein Fall von, da ist es der Klang und da ist es ja einfach die, ja eben dieser Gleichklang. Ne? Ich meine, hat halt dann concilii, habendi und capiendi, die Sachen enden alle auf i, das kleine arma dazwischen. Das fällt nicht so auf, oder das fällt nicht so auf, wie es auffallen würde, wenn es Amorum wäre.
Ja, und gerade mit dem Habendi und dem Capiendi hat man das A eh schon mit drin. Also das hängt irgendwie alles, es fließt alles wunderbar und es fließt viel besser, als wenn man da jetzt eine schwere Genitiv-Pluralendung. Also es wird immer so genannt, die schweren Genitiv-Pluralendungen, aber das finde ich gar keine schlechte Beschreibung, weil das ist wirklich, das macht so den Satz schwer, wenn da viele davon drinstehen, weil sich das so schleppt.
Nein, und ich glaube einfach, dass daran sieht man das eben wirklich gut, dass einfach auch lautliche Gestaltung macht hier irgendwie den Unterschied.
Ja, ja, also einige von diesen ganzen, oh, hier wird gegen die Regel verstoßen von Cäsar oder Cicero, das ist auch ganz oft, ist die Erklärung, ja, es würde sonst auch fürchterlich klingen. Das braucht so ein bisschen Übung, bis man das einschätzen kann. Also da kann ich von mir selber sagen, das fand ich so am Anfang vom Studium nicht so offensichtlich. Aber je mehr ich halt gelesen habe, desto mehr habe ich da selber drauf geschaut und gedacht, ja gut, wenn das jetzt regelkonform in Anführungszeichen da gestanden hätte, dann würde das halt scheußlich klingen. Natürlich steht es dann da nicht. So aus Gründen des Wohlklangs. Ne? Das ist halt leider doch ein legitimes Argument.
Ja, das lernt man spät, aber doch, genau.
Ja. So, und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch ein Beispiel aufgetrieben für die Sache, es gibt eine Präposition und eine ND-Form und ein Objekt. Und nach einer Präposition mit Objekt und ND-Form muss ja natürlich immer ein Gerundivum stehen. Und natürlich muss es das nicht. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo das nicht passiert.
Sie sind selten.
Sie sind selten und auch nicht, also ich kann mich jetzt auch in dem Fall nicht daran erinnern, das mal bei Cicero gesehen zu haben. Fair enough, kann ich wirklich nicht. Aber bei Varro, der ist ja auch vorklassisch, ne? Also war zwar ein Zeitgenosse von Cicero, ein bisschen älter, aber ja, also Varro hat ja ein sehr faszinierendes Werk über die lateinische Sprache geschrieben, De Lingua Latina, was leider größtenteils verloren ist. Das haben wir auch in den Folgen zu meiner Diss mehr drüber geredet. Aber eben auch in einem sehr eigenen Latein. Also sehr viele von den Regeln, die man so lernt, die bei Cicero dann doch wirklich größtenteils umgesetzt werden, die sind bei Varro einfach so, mir doch egal. Also auch indirekte Fragen im Konjunktiv, whatever, ja, wo man so denkt, das ist so eine steingemeißelte Rede, dass indirekte Fragen im Konjunktiv stehen, ist Varro egal. Und lauter so Sachen. Und deswegen gibt es auch im 9. Buch von De Lingua Latina den Fakt, also ich gehe jetzt nicht in den ganzen Satz rein, weil da müsste man jetzt noch mal mehr in Varros Sprachphilosophie einsteigen, aber es geht auf jeden Fall darum, dass man etwas annimmt. Ad discernendum figuras.
Ja.
Um die Figuren, damit meint er die Form von Worten, egal, um die Figuren zu unterscheiden. Und eigentlich müsste da nach der Regel, müsste dann Gerundivum stehen, weil eben das Kernendum, die ND-Form, das von Discernere, das Unterscheiden, noch ein Objekt hat, nämlich die Figuren. Müsste man eigentlich Figuras im Akkusativ lassen und dann Discernendas, Figuras, in KNG-Konkurrenz bilden. Und das ist Varro natürlich komplett wurscht. Deswegen Discernendum, Gerundium, und daran noch ein Akkusativ rangehängt, Figuras. Also natürlich gibt es das auch in der Sprache. Auf gar keinen Fall darf man das in der Zielklausur machen. Auf gar keinen Fall. Aber diese ganzen Sachen mit dem, das darf man nicht machen und das ist streng verboten und es gibt einen Fehler in der Zielklausur, natürlich gibt es das trotzdem in der echten Sprache.
Ja, also das war lustig, weil die Stelle habe ich ja quasi noch rausgesucht und sie dann dir geschickt und dann mit dem Kommentar, inhaltlich verstehe ich sie überhaupt nicht.
Also ich habe tatsächlich in der Vorbereitung, ich wusste, es gibt es bei Varro, ich wusste das genau und ich habe die Stelle nicht mehr gefunden. Und hatte dann auch nicht die Zeit, da nochmal im Detail nachzusuchen und war dir dann extrem dankbar, dass du genau die Stelle, die ich noch meinte, wieder irgendwie gefunden hast. Und habe dann auch nochmal in meine eine Übersetzung geguckt, nur um sicher zu gehen, dass ich da nicht komplett auf dem falschen Dampfer bin. Und da steht sogar eine Fußnote, dass das einer der seltenen Fälle ist, dass so diese Konstruktion mal vorkommt. Also inhaltlich ganz grob geht es darum, dass man von Unterschieden in der Sache selbst, also in realen Objekten, wenn es unterschiedliche Dinge sind, die unterschiedlich funktionieren in der realen Welt, dass man daraus nicht darauf schließen soll, dass die nicht gleich dekliniert werden können.
Was einfach ein unfassbar geiler Gedanke ist, muss ich jetzt mal kurz sagen. Also ja, ich glaube, ich muss echt mal Varro lesen. Ja, aber in jedem Fall dann auch nochmal für die wichtigste und feststehendste Regel zu diesen Wechselwirkungen zwischen Gerundium und Gerundiv auch nochmal hier demonstriert, dass auch das natürlich nicht ohne Ausnahme ist.
Ja, natürlich.
Ist schon wichtig, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die Frage, die sich für die Stilübung stellt, sondern für das, was nach der Stilübung kommt. Genau,
genau, das fanden wir nur einfach interessant, weil ja, das ist unklassisch ist das.
Ja,
auch das von Wagner halt unklassisch und dafür müssen wir es natürlich aufnehmen, genau.
Genau.
Ja, das war also unser Überblick zu den ND-Formen mit ein bisschen supiner. Man könnte jetzt natürlich noch mehr und noch mehr Beispiele und so weiter, aber wir hoffen, das Prinzip ist klar geworden, was wir damit meinen. Es ist halt wie immer bei Grammatikthemen ein bisschen undankbar im Audioformat, aber wir haben ja eben den Begleitpost dazu, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt. Und dieses Jahr haben wir, meine ich, noch eine andere Grammatikfolge
eingeplant. Es kommt noch eine, ja.
Es kommt noch eine zu einem anderen Thema, was ich auch gelernt habe mit. Jetzt wird es richtig schwierig.
Könnt ihr euch schon mal freuen.
Ja, das dauert noch ein paar Monate, weil wir jetzt erstmal noch ein paar andere Sachen machen. Aber dieses Jahr kommt noch was und auch nächstes Jahr wird es, wie gesagt, irgendwann müssen wir über Konjunktive reden.
Da kommen wir nicht drum rum. Genau, danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Abos, Bewertungen, Rezensionen oder Empfehlungen.
Danke für 3 Jahre Zuhören. Egal, genau, wie lange ihr schon dabei seid, ob das eure erste Folge ist oder ihr die alle gehört habt. Wir freuen uns über euch alle.
Danke dafür, genau. Danke dir, Jana, wie immer fürs schöne Gespräch.
Ja, danke dir.
Und an euch da draußen, bis bald.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.